Laut dem heutigen Traumatrend sind eigentlich alle Menschen traumatisiert. Nicht nur durch ein krasses Schocktrauma, durch einen Autounfall oder Raubüberfall, sondern einfach dadurch, dass unsere Eltern uns als Kind nicht alle wichtigen Bedürfnisse erfüllt haben. Und Psychedelika sind jetzt nicht unbedingt dazu, das zu heilen, sondern das aufzudecken.
Und deswegen ist einfach wirklich wichtig, dass für mich auch Spiritualität auch verkörpert sein muss. Sagt ja sogar Eckhart Tolle, du musst tief in den Körper hineingehen, um über ihn hinauszugehen. Und viele Leute überspringen halt den ersten Schritt, weil im Körper ganz viel Schwieriges gespeichert ist. Also gehe ich nicht in mich rein, ich gehe gleich raus. Ich dissoziiere gleich und dann, ja, und dann passieren halt diese Gefahren, die halt mit Spiritual Bypassing entstehen, dass wir halt einfach nicht mehr ich sein wollen. Ich spalte mich von mich ab, ich möchte ein Niemand sein, ich bin der Raum, ich bin was auch immer alles. Und das, da ist ja eine Wahrheit dran, aber das ändert nichts daran, dass ich mich halt von mir selber abgespalten habe. Deswegen ist für mich auch, Spiritualität muss auch verkörpert sein. Und generell in der Coaching-Szene, aber auch in der Bewusstseins-Szene gibt es einfach sehr viel undifferenziertes Halbwissen. So nenne ich das immer gerne von Menschen, die vielleicht jetzt ein Buch, wenn überhaupt, über das Thema gelesen haben oder sich ein paar Podcasts dazu gehört haben und dann meinen, ich bin jetzt traumainformiert oder ich heile jetzt seine Traumata, weil ich jetzt so ein Weekend-Retreat gemacht habe. Und das führt halt häufig dazu, dass da sehr, so wie ich das wahrnehme, in meinem Empfinden nach einfach viele generische Allgemeinfloskeln nachgeplappert werden.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha. Und ich muss sagen, dieses Thema Trauma, vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du hier regelmäßig diesen Podcast dir reinziehst. Ja, ich interessiere mich sehr viel dafür, habe sehr viel mit Psychedelika oder ohne Psychedelika in mich hineinschauen dürfen in den letzten Jahren und da ganz viele Wunden entdeckt, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Denn genau das ist es, was sie machen möchten. Sie wollen uns vor etwas schützen und damit auch vor ihrer Existenz schützen. Deswegen findet das alles auch im Unterbewusstsein statt. Und doch liegt genau da ganz viel Potenzial für unsere persönliche Entwicklung. Genau in dieser emotionalen Heilung, dieser Emotionen, die einst traumatisiert weggesperrt wurden, so können wir sagen. Schauen wir uns gleich im Podcast ganz genau an. Und genau so ist auch die 4.0-Version unseres Unlock Yourselves entstanden. Da arbeiten wir gerade ganz krass dran, um noch mehr Fokus auf die Reintegration unserer Authentizität in unser Leben zu kreieren und zu ermöglichen. Denn authentisch sein ist überlebenswichtig. War schon immer so gewesen. Wenn du nicht genau wusstest, was du möchtest und was nicht, wenn du nicht klar Ja oder klar Nein sagen konntest, dann bist du damals vor 15 bis 100.000 Jahren eben ziemlich schlecht dran gewesen, denn da gab es noch viel mehr Gefahren. Und wenn du da nicht auf dein Bauchgefühl hören konntest oder es nicht mal gespürt hattest, dann war es schnell gute Nacht. Und bevor wir jetzt zu meinem Gast Georg Reyes, ich hoffe, Georg, ich spreche das richtig aus, kommen, noch die gewohnten Set und Setting News. Bei uns ist hinter den Kulissen natürlich extrem viel los, da inzwischen auch relativ viele Leute bei uns mitwirken. Und wir hatten vor kurzem unser All-Hands-Meeting. Das ist richtig interessant. Da kommen wir alle vom ganzen Set- und Setting-Team zusammen und sprechen genau darüber, was haben wir dieses Jahr eigentlich vor hier. Und ich kann dir sagen, ein paar wichtige Dinge werden sein. Wir werden uns noch mehr auf Content fokussieren, wie zum Beispiel hier diesen Podcast oder bei uns auf YouTube. Auch ganz ehrlich, mein persönliches Bestreben ist, den besten Content, die besten Informationen, die beste Bildung zur Verfügung zu stellen, die es zum Thema Psychedelika und emotionale Heilung gibt. Wir werden dieses Jahr neue Retreat-Formate ausprobieren. Das wird richtig interessant. Bleibt dran. Das wird, also, ja, wir probieren viel aus, aber das ist ja auch so, wie man neue Dinge herausfindet, die noch besser funktionieren. Und wir werden uns noch mehr auf Luminary fokussieren, also unsere Ausbildung für psychedelische Facilitation. Dann noch eine kleine News von unserem YouTube-Kanal, für den ich immer gerne Werbung mache, weil es ja auch meine Videos sind und ich finde die gut. Ich habe vor kurzem ein Video zum Thema NPSG, also das Gesetz, mit dem Designer-Drogen verboten werden gemacht. Und da kann ich dir nur sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Und ein Video zum Existential Kink. Das ist auch so interessant, dieses Thema. Das ist, wenn wir es irgendwie geil finden, wenn wir darauf stehen zu leiden. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Dann noch die, wie gewohnt, die Retreat-Termine. Unsere Retreat-Termine in den Niederlanden für unsere Psilocybin-Retreats. Da möchte ich dir zwei nennen, unsere Frühjahrsretreats, einmal vom 26. bis zum 29. Februar und vom 7. März bis zum 10. März. Da haben wir noch genau oder je genau drei Plätze frei. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich richtig an, jetzt in das neue Jahr mit einem psychedelischen Retreat zu starten, dann trag dir ein Beratungsgespräch bei uns ein. Dann die nächste News, Luminary, ich habe es gerade schon gesagt, unsere Ausbildung für psychedelische Facilitation geht im Mai in die zweite Runde. Die erste war ja richtig nice. Und da werden die Anmeldungen im Februar eröffnet. Wenn dich das Thema interessiert, bei uns im Newsletter eintragen. Da erfährst du es als erstes. So. Wenn dich das interessiert, dann bei uns im Newsletter eintragen. Da erfährst du es auf jeden Fall als erstes. So viel zu unseren dieswöchigen News bei Set und Setting. Das Thema Trauma erlebt ja aktuell wirklich einen Trend. Jeder spricht davon, traumatisiert zu sein, und der Begriff Trauma taucht wieder und wieder in ganz vielen verschiedenen Kontexten auf. Doch was steckt wirklich dahinter? Wie wirken sich Traumata auf dich aus, ohne dass du es vielleicht weißt, dass es von Traumata kommt? Was ist ein Entwicklungstrauma? Und wie können Traumata wirklich an der Wurzel gepackt geheilt werden? Georg Reyes arbeitet als psychologischer Berater in der Traumatherapie und ist Coach für emotionale Heilung. Er unterstützt Menschen dabei, von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein und aus festgefahrenen Mustern loszukommen und sich auch aus Selbstabwertung befreien zu können. Denn das ist, was wir alle unterbewusst irgendwie machen. Also ich dachte es auch nicht, dass ich so mit mir spreche, aber ja, wenn ich da mal tiefer reinschaue, ich spreche schon manchmal ein bisschen komisch mit mir, also ein bisschen nicht so lieb. Deswegen, in der 146. Episode des Set on Setting Podcast tauche ich mit Traumaberater Georg Reyes tief in das Thema Traumata ein und auch ihre Bedeutung. Und dabei zeigen wir dir, was aus unserer Sicht notwendig ist, um echt glücklich zu sein, wie wir emotionale Balance schaffen können und wie dein Ego und dein Umfeld mit Traumata in Verbindung stehen. Ebenfalls wirst du erfahren, wieso Spiritualität oft genutzt wird, um vor den eigentlichen Problemen zu flüchten, und wie Psychedelika als Türöffner verwendet werden können, um Traumata zu finden. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Podcast mit Georg Reyes. Da würde ich sagen, Georg, legen wir los. Ich war vorhin so ein bisschen auf deinem Instagram-Account unterwegs und habe da in deiner Story gesehen, was interessant ist, was tatsächlich erst gestern Thema bei mir war, als ich mit Yannick gesprochen habe. Und zwar hast du eine Story gepostet, bei der es hieß, dass Freude und Verbundenheit eigentlich ein natürlicher menschlicher Zustand sind. Oder so wie ich es gelesen habe, der Grundzustand oder der natürlichste Zustand. So habe ich es zumindest interpretiert. Und ich, ja, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erklären? Und auch vielleicht, was sind denn die Hinweise darauf, dass es so ist? Also was lässt uns denn überhaupt vermuten, dass unser Standardmodus im Leben eigentlich glücklich sein sollte?
Das ist eine super tolle Frage für den Einstieg, und ich benutze immer die Analogie von Kindern. Also für mich verkörpern Kinder genau das, ist, wenn man sich mal Kinder anguckt, die sind ja total mit sich und ihrer Umwelt und dem Hier und Jetzt verbunden. So. Also die denken ja nicht drüber nach und tun abstrakt irgendwie sich irgendwie herleiten, was sollte ich tun, sondern die folgen ja ganz natürlich ihren authentischen Impulsen. Also ich würde auch sagen, Authentizität ist unsere Natur, weil ich bin ja, ein Kind ist ja er selbst und hat Impulse und Bedürfnisse und Neugierde, und die verkörpern sie ganz natürlich. Und ja, und dann, wenn wir uns auch mal gucken, wie Kinder leben, so die sind ja einfach total im Hier und Jetzt, und um im Hier und Jetzt zu sein, muss ich so sagen, mit dem Hier und Jetzt in Verbindung sein. Also egal, worüber wir sprechen, ob wir über unseren Sinn sprechen, ob wir über unsere Qualitäten oder über unsere Gaben sprechen, ob wir über unseren Körper oder unsere Bedürfnisse sprechen, da ist ja die Qualität von Verbundenheit ist ja dem zentrale Innewohnen, weil wenn ich nicht damit verbunden bin, dann kann ich es nicht fühlen. Weil zum Beispiel könnten wir sagen, ja, unser wahres Selbst ist ja immer da. Ja, es stimmt, aber wenn wir es nicht fühlen, wenn wir damit nicht in Verbindung sind, dann sind wir halt nicht damit in Verbindung. Deswegen ist für mich wirklich Verbundenheit dieses zentrale Element, was am Ende des Tages darüber entscheidet, ob ich damit im Kontakt bin. Nicht, ist wie per Definition schon. Ich meine, natürlich können wir das auch sprachlich so hinmachen, dass es sprachlich so klingt, aber für mich macht es einfach total Sinn, davon auszugehen, dass Verbundenheit unsere Natur ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass ich verstehe Menschen so, wie eine Blume, die sich ganz natürlich sich zum Sonnenlicht hinbewegt, gibt es bei uns allen eine natürliche Bewegung nach Verbundenheit. Das ist, wenn ich mir evolutionspsychologisch und evolutionsbiologisch angucke, wie Menschen gestrickt sind, dann ist das für mich etwas, was absolut in uns inhärent innewohnt ist. Und deswegen ist auch häufig die Frage, weil häufig viele Menschen stellen sich dann die Frage, wie kann ich denn mehr Verbundenheit in mein Leben bringen oder wie kann ich das erreichen? Also eine sehr lösungsorientierte Frage. Und für mich aus der Traumaperspektive macht es viel mehr Sinn, uns die Frage zu stellen, okay, aber was hindert mich daran, die natürliche Bewegung überhaupt zu leben? Weil wir davon ausgehen, dass es in der Natur ist, dass wir uns ganz natürlich dahin bewegen, dann ist es für mich viel interessanter zu gucken, okay, aber was hindert mich denn, das Natürlichste der Welt zu verkörpern? Genau.
Ja, die Antwort finde ich schön, auch einfach das so darzustellen, dass wir selbst sind ja selbst der natürliche Zustand. Deswegen ist es ja auch klar, dass wir selbst immer zu uns selbst kommen. Und da ist aber, glaube ich, so diesen Zweifler, den ich da in mir spüre, der eben sagt, ja, aber wir können ja nicht die ganze Zeit glücklich sein. Und vielleicht ist das jetzt auch eine Gelegenheit, eben darüber zu sprechen, was bedeutet das denn überhaupt? Oder jetzt Freude oder Glück zu oder verbunden auch zu sein. Also, weil vielleicht wird das in unserer Gesellschaft auch falsch assoziiert. Und vielleicht bin ich so auch geprägt worden, dass es kann einem ja auch nicht immer gut gehen. Und deswegen sollte ich auch gar nicht danach streben. Aber vielleicht ist es auch damit was anderes gemeint.
Ich glaube auch, dass damit was anderes gemeint ist. Wenn wir von diesem Glücklichsein sprechen, dann denken die meisten irgendwie, dann bin ich die ganze Zeit in Ekstase, so wie wenn ich MDMA oder so genommen habe. Jetzt mal übertrieben gesagt. Und also natürlich, das ist nicht natürlich. Und ich glaube, das sollte auch gar nicht das Ziel sein, immer so zu sein, weil das ist der direkte Weg zur absoluten Enttäuschung. Mir geht es eigentlich eher wirklich darum, wirklich mit mir verbunden zu sein. Und verbunden mit mir selber verbunden zu sein, bedeutet auch mit den Gefühlen in Kontakt zu sein, die nicht Freude sind. Weil Freude ist, wenn wir jetzt mal aus der Psychologie gucken, ist halt eine Emotion. Aber Trauer hat ja genauso eine Wichtigkeit und eine Bedeutung. Und für mich geht es eher darum, einfach authentisch zu sein und mich mit den Bedürfnissen und mit dem, was wirklich in mir wahrhaftig lebendig ist, damit in Kontakt zu sein. Und manchmal sind es positive Emotionen und manchmal sind das sogenannte negative Emotionen, was auch immer das bedeutet. Aber für mich geht es vielmehr darum, einfach wahrhaftig und authentisch zu sein. Und manchmal sind wir total glücklich und voll im Flow und manchmal sind wir halt nicht so, weil das Leben halt nicht so einfach ist und das Leben ist auch schwer und komplex und frustrierend auch manchmal. Und für mich geht es vielmehr darum so.
Ja
und auf dieses Glücklichsein, ganz kurz noch, dieses Glücklichsein, ich glaube auch manchmal ist auch eines der zufriedenstellendsten Zustände, die wir haben können, ist auch einfach mal diese tiefe Ruhe auch wahrzunehmen, so von Stille und Langsamkeit und nichts tun. Das hat für mich auch eine sehr wichtige Rolle und das ist nicht dieses typische Glücklichsein, was vielleicht Leute normalerweise meinen. So.
Ja, das finde ich interessant. Ich habe so oft so das Gefühl, wir sind aber irgendwie süchtig danach, nicht in diesem Zustand zu verweilen, weil der vielleicht auch mehr beherbergt, als eben nur das zumindest das, was wir glauben, was glücklich sein ist. Aber ich habe mich gerade gefragt, als du das erzählt hast, eben, dass es bei dir darum geht, auch im Leben da verbunden zu sein. Gab es da für dich in deinem Leben vielleicht so einen entscheidenden Moment, in dem du womöglich auch erkannt hast, dass du nicht eben verbunden bist oder dass es irgendwann mal eine Trennung für dich gab? Und wie hängt dieser Moment, wenn es den gab, auch zusammen mit dem, was du jetzt heute tust, also mit deiner heutigen Arbeit? Vielleicht kannst du da mal deine Geschichte so ein bisschen eröffnen und auch, was du heute machst.
Also was da in mir aufkommt ist, also natürlich, ich habe auch natürlich meine Leidensgeschichte, so wie alle anderen, aber das ist immer so, das ist nicht so ein Moment, so fühlt sich zumindest an, aber ich kann mich schon noch erinnern, wo ich dann so zum ersten Mal auch psychedelische Substanzen probiert hatte oder auch mich mit Spiritualität beschäftigt hatte und man dann zu dieser Erfahrung oder Erkenntnis kommt, dass ja alles miteinander verbunden ist, dass wir das Glück unserer Natur ist und so. Und das sind ja irgendwie alles schöne Konzepte. Und dann aber mein Alltag anzugucken und zu merken, ah ja, okay, that's not my reality. Ich bin häufig im Mangel, obwohl ich eigentlich mehr oder weniger alles habe, wenn ich mich vergleiche mit Menschen. Ich habe dir erzählt, ich komme ja eigentlich aus Mexiko und da gibt es super arme Menschen, die nicht viel haben und trotzdem total glücklich sind. Und wir hier in der ersten Welt haben mehr als genug und sind so im Mangel. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt, woran liegt das so? Und natürlich sind da viele verschiedene Komponenten, die da mitschwingen, aber ich würde am Ende des Tages sagen, die Hauptursache dafür ist, dass wir uns am Ende des Tages total unverbunden mit unserer Authentizität und vom Leben fühlen, also dass wir uns getrennt fühlen. So, da draußen ist das Leben und hier bin ich. Und da ist irgendwie wie so eine Art unsichtbare Glasscheibe so ein bisschen. Also irgendwie bin ich immer ein bisschen distanziert und fühle mich nicht wirklich erfüllt, weil für mich ist Erfüllung auch wieder gleichzusetzen mit Verbundenheit und Trennung ist für mich ja eigentlich das, was Leid hervorbringt. Und Aber diese ganzen spirituellen Konzepte zu verstehen und zu erkennen, dass da wirklich eine Wahrheit mitschwingt und aber wirklich zu merken und nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Menschen, oh ja, wir können das nicht leben. Wir können Eckhart Tolle lesen, wir können sagen, ja, absolut krasse Wahrheit und für so kurze Momente können wir das auch verinnerlichen. Aber die meisten Menschen haben große, große Schwierigkeiten, das wirklich zu verkörpern. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum ist das so? Und dann habe ich mich halt mit Psychologie und Kindheitsentwicklung beschäftigt und dann bin ich auf diese neue Traumaforschung aufmerksam geworden und Gabor Mate und die ganzen großen Experten und dann irgendwann hat es einfach so Klick gemacht und habe ich halt einfach verstanden, würde ich jetzt mal sagen, so im mehr oder weniger, wie das alles so zusammenhängt und dass wirklich da diese Kindheitserfahrung und diese Entwicklungstraumata wirklich da die zentrale Rolle spielen in den meisten Fällen, warum wir halt uns genauso fühlen, wie wir uns halt fühlen in den meisten Fällen, ja.
Hat es dann auch, also oder inwiefern hat das dein eigenes Leben verändert? Also wenn du dich jetzt vor, keine Ahnung, 5 Jahren siehst und heute, also inwiefern hat diese Art, uns selbst zu sehen, dich bereichert, dich und deine Beziehung zu dir und zu anderen?
Also es hat mich zum einen viel, viel, viel verständnisvoller gemacht. Also ich war schon generell ein relativ verständnisvoller Mensch, hat auch teilweise auch toxische Seiten, weil dann gibt es ja den Fawn-Response, der zu einer Art toxischen Verständnis, also so eine Über-Empathie und andere Leute dann eher so ein bisschen sehen und sich selber seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu verleugnen. Den gab es auch. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, durch dieses ganze tiefe Traumaverständnis habe ich einfach viel mehr Wohlwollen und Verständnis gegenüber Menschen und all unseren Themen entwickelt. Weil wenn man sich da anguckt, was da draußen auf der Welt passiert, dann könnte man auf einer bestimmten Perspektive einfach absolut entsetzt sein von dem, was der Mensch tut. Und von der tiefen Ebene sehe ich einfach, okay, gut, das ist halt einfach unvermeidlich. Also das ist die eine Sache. Und das hängt aber auch, ich würde mal sagen, das große, große Feld, wo ich es am meisten gemerkt habe, ist meine Beziehungsfähigkeit. Und das ist auch ein Aspekt, der selten bei Spiritualität adressiert wird, weil wir nur das Individuum uns angucken, aber die Beziehungen gar nicht. Und dann haben Menschen, die eine krasse spirituelle Reife haben und irgendwie überhaupt nicht gesunde Beziehungen leben können. Das ist halt bei der Traumaarbeit innewohnt, weil Trauma immer in Beziehung geschieht. Und deswegen zeigt sich es auch immer in Beziehung. Und so würde ich auch sagen, das hat sich durch meine Arbeit und durch die eigene Aufarbeitung, nicht nur intellektuell verstehen, sondern auch wirklich aufarbeiten, das hat sich da am oder das zeigt sich da bis heute am meisten, ist meine Fähigkeit, mich auf Menschen einzustimmen, sie zu sehen, aber auch in schwierigen Momenten jetzt mit Familie oder mit meiner Partnerin, ja, da wirklich bezogen miteinander zu kommunizieren und relativ schnell mit Triggern umgehen können. So. Also es bedeutet nicht, dass keine Trigger mehr da sind, aber wir nutzen die Trigger sind jetzt kein großes Problem mehr. Also wir sind halt getriggert und dann machen wir einen Raum auf und dann kann jeder sich mitteilen und wir sind gemeinsam dafür da und sorgen für Co-Regulation. Und so gesehen streiten Lucia und ich uns nicht mehr wirklich. Ja, also natürlich gibt es manchmal so Kleinigkeiten, aber so richtige Streiten existiert eigentlich nicht mehr in meinem Leben, würde ich sagen. Ja,
ja, das finde ich schön. Das kenne ich auch aus meiner Beziehung oder aus meinen Beziehungen. Und ich glaube, das ist auch keine, es gibt nämlich jetzt Menschen, die vielleicht regelmäßig streiten, die würden sagen, oh, ihr seid ja wohl harmoniesüchtig. Ich glaub nicht, dass es das ist, denn es gibt schon eine Art von Disharmonie, aber es ist auch ein beidseitiges Bestreben, schnell wieder zur Harmonie zu bekommen oder zur Synchronisation. Und was du davor gesagt hast, fand ich interessant, weil ich da auch heute im Fitnessstudio kommen mir irgendwelche Gedanken halt, keine Ahnung. Dann hatte ich auch so den Gedanken, weil hier, wo ich jetzt gerade lebe, gibt es natürlich auch viele spirituelle Menschen. Und da habe ich auch schon so wahrgenommen, dass so ein gewisses Muster ist mir aufgefallen, dass, wie du es jetzt sagst, dass die Beziehung da aber vielleicht oft nicht so harmonisch, langfristig harmonisch oft wirken. Und da habe ich so gemerkt, ich glaube, wenn du dich auch mal selbst so ein bisschen analysieren möchtest, wie rein bist du überhaupt mit dir, ist es vielleicht besser für manche Menschen, gerade die sich natürlich in so Spiritualitätsviel reingegraben haben, dich nicht zu fragen, wie geht's mir gerade, sondern wie geht's den Menschen um mich herum gerade. Weil wenn es dir richtig gut geht und du sagst, mein Leben ist so geil, ich bin so glücklich, aber den Großteil deiner näheren Beziehung, denen geht es irgendwie nicht so gut und das könnte vielleicht auch mit der Beziehung zu dir zu tun haben, dann ist es wie so eine Art Indikator, dass vielleicht doch irgendwas Illusorisches in dir gerade passiert. Und das habe ich dann auch gleich mal angewandt und habe dann so mir gefragt, wie geht's den Menschen um mich herum gerade? Und deswegen, das spiegelt jetzt gerade voll wider, was du gesagt hast irgendwie.
Ja, find ich super. Also das ist eine super, super wichtige Frage, sich das zu stellen, weil das, also das ist, die Dynamik kenne ich sehr gut. Und dann Menschen, wir spielen ja alle so ein Spiel häufig, ne? Und wir spielen ja nicht nur anderen Menschen was vor, sondern in den meisten Fällen spielen wir vor allem uns selbst was vor. Wir haben ja dann irgendwelche Überzeugungen entwickelt als Kompensation für dieses tiefe Gefühl, nicht genug zu sein. Und dann, also das ist heftig, wie wir uns selber anlügen können zum Teil. Und dann aber auch wirklich mal zu gucken, okay, genau, was denken denn andere Menschen? Also wirklich die Menschen, die mir am nächsten stehen, wenn man die dann mal fragt, hey, wie stehst denn du dazu, zu diesem Verhalten oder zu meinem Leben generell? Das finde ich eine super wichtige Frage, weil wir dann wirklich, weil das Auge kann sich nun mal selbst nicht sehen. Das ist einfach dieses Dilemma, mit dem wir Menschen zu leben haben. Wir könnten uns mit Dingen so stark identifizieren, die eigentlich so offensichtlich sind, aber wir die einfach nicht sehen, weil wir so stark einfach damit identifiziert sind. Und deswegen brauchen wir meiner Meinung nach einfach ein Gegenüber und ein Außen, was uns da einfach mal manchmal ganz klar den Spiegel vorhält. So.
Ja. Und was mir auch geholfen hat, war sozusagen nach offiziellen Symptomen einer Störung in mir Ausschau gehalten und nicht nach der Störung, weil die möchte ja nicht entdeckt werden. Aber wenn du dann mal so guckst, Störung X, fragt ChatGPT, was sind sozusagen die Symptome, und dann guckst du einfach mal, ob diese Symptome in dir vielleicht manchmal auftauchen. Und so bin ich dann auch manchen meiner Probleme auf die Schliche gekommen, sozusagen den Verstand oder das Ego oder wie auch immer ausgetrickst. Aber es ist natürlich sehr schwer auch, habe ich so gemerkt. Also, weil das ist sehr kognitiv auch. Also sozusagen, ich versuche die Emotion mit irgendeinem kognitiven Hintertürchen zu finden, die da irgendwo versteckt ist. Aber ich merke jetzt auch gerade schon, es geht jetzt schon immer tiefer in die Materie. Ich würde doch noch kurzen Umschwenk so ein bisschen mehr diesen Basic-Sachen machen, dass die Zuhörenden auch wirklich gut gewappnet sind für das, was wir jetzt noch alles besprechen. Und zwar würde ich jetzt generell über Trauma sprechen, weil das Wort nehmen wir natürlich jetzt viel in den Mund. Und das hast du mir auch vorab schon gesagt, dass du das auch siehst, dass gerade in der Trauma-Awareness-Bewegung generell das Wort Trauma gesund oder vielleicht auch nicht so gesund verwendet werden kann. Zumindest sehe ich das auch so. Und es ist ja jetzt plötzlich auch alles ein Trauma. So, da hast du ein Trauma, da hast du ein Trauma. Und es ist ja auch vielleicht irgendwie so. Aber ja, was sind denn die positiven und negativen Seiten, dass wir jetzt so viel in Trauma denken? Und in diesem Zug vielleicht auch, was ist aus deiner Sicht wirklich ein Trauma und was ist eher was anderes. So.
Nur eine Prägung, ja, genau. genau, das ist super wichtig, dass wir da auch ein bisschen drüber reden, weil, wie du selber schon gesagt hast, es ist mittlerweile in aller Munde, also zumindest in dieser Bewusstseinsszene, und alles wird als Trauma betitelt, und wir kommen aus einem Meeting raus und sagen, oh, dieses Meeting war so traumatisch, und wir verstehen nicht wirklich, was wir damit meinen. Und das führt zum einen dazu, weil mein Verständnis nach Trauma extrem komplex ist, dieses ganze, also nicht nur Trauma, aber unsere Psyche und das Ganze, die Evolutionspsychologie, das ist einfach relativ komplex. Und generell in der Coaching-Szene, aber auch in der Bewusstseins-Szene, gibt es einfach sehr viel undifferenziertes Halbwissen. So nenne ich das immer gerne, von Menschen, die vielleicht jetzt ein Buch, wenn überhaupt, über das Thema gelesen haben oder sich ein paar Podcasts dazu gehört haben und dann meinen, ich bin jetzt traumainformiert oder ich heile jetzt eine Traumata, weil ich jetzt so ein Vegan-Retreat gemacht habe. Und das führt halt häufig dazu, dass da sehr, so wie ich das wahrnehme, in meinem Empfinden nach einfach viele generische Allgemeinfloskeln nachgeplappert werden, die dann, aber wenn man ein bisschen tiefer bohrt, häufig dann sieht, genau, da ist dann doch nicht so ein tiefes Verständnis von dieser Materie, wie man vielleicht haben sollte, wenn man mit diesem Thema arbeitet. Und es fängt halt genau schon mit diesen Aussagen an, alles als ein Trauma anzusehen. Und es ist halt nicht so, weil man muss, also was natürlich auch super wichtig ist zu differenzieren, ist einmal zwischen Kindheitstrauma und etwas, was in unserem Erwachsenenleben passiert. Das sind zwei radikal, fundamental unterschiedliche Dinge. Man hat ja sogar Studien herausgefunden von Veteranen, die vom Krieg zurückgekommen sind, die alle Trauma erfahren haben. Die Menschen, die nicht in ihrer Kindheit schwer traumatisiert waren, die konnten das eigentlich ziemlich gut verarbeiten. Die Menschen, die aber auch Kindheitstraumata hatten, unintegrierte, die sind überhaupt nicht klargekommen. Und es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass das, was in unserer Kindheit passiert, nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil da ja unser Gehirn und unser Nervensystem entwickelt wird. Und sozusagen auch unsere Resilienz oder unsere Widerstandsfähigkeit, die bestimmt ja dann eigentlich, dass wir mit Dingen umgehen können oder nicht. Weil das Problem ist nicht, dass Stress oder dass große Angst in unserem Leben passiert, weil Trauma hat ja immer was mit Stress und mit Emotionen zu tun. Ein erwachsener Mensch, der resilienzfähig ist, ist in der Lage, das eigentlich zu regulieren und zu verarbeiten und zu integrieren. Aber durch Trauma lernen wir das halt nicht. Wir sind nicht in der Lage, wirklich mit Stress und mit überwältigenden oder mit unangenehmen Erfahrungen zurechtzukommen. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir das verstehen. Und natürlich gibt es auch noch die Differenzierung zwischen Schock- und Entwicklungstrauma, ne? Also Schocktrauma ist halt das einmalige schlimme Ereignis, wie ein Missbrauch oder ein Unfall oder der Tod eines Menschen. Und das ist halt die viel häufigere Form, traumatisiert zu werden, sind halt diese ganzen Entwicklungstraumata, sage ich jetzt mal, wo das nicht unbedingt, also das ist kein einmaliges Ereignis, sondern das passiert immer und immer und immer wieder über die ganze, über meine ganze Kindheit. Deswegen haben Menschen auch nicht so häufig keine Erinnerung dazu, weil ja, es war ja normal. Es war ja normal, dass meine Eltern nicht emotional für mich da waren oder dass mein Papa immer betrunken nach Hause gekommen ist. Es war ja immer so. Und deswegen fällt es mir vielen Menschen so schwer, da überhaupt eine Erinnerung für zu haben. Und weil Entwicklungstrauma, der eine Weg, traumatisiert zu werden, ist, wenn schlimme Dinge passieren, die nicht hätten passieren sollen, das ist der eine Weg. Aber der andere Weg ist, wenn gute Dinge, die eigentlich hätten geschehen sollen, nicht geschehen sind. Also, dass wir nicht genug Aufmerksamkeit, Sicherheit, Liebe, emotionale Zuwendung, wenn wir das nicht bekommen, diese essentiellen Bedürfnisse, das ist allein schon für ein Kind traumatisierend. Genau, und das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen, ja.
Ich fand es auch gerade gut, dass du das jetzt noch hinzugefügt hast, weil also das gesagt hast mit Papa betrunken nach Hause kommen und so weiter. Da gehen, glaube ich, dann für viele schon die Alarmglocken an und sagen, ja, das war bei mir ja nicht so. So schlimm war es bei mir ja gar nicht. Also so krass, boah. Mhm. Und so war es bei mir auch. Und ich finde, wenn du das jetzt so sagst, ja, vielleicht war nichts Negatives da, aber Positives hat gefehlt, so in diese Richtung. Und ich denke, damit können dann die meisten schon viel, viel mehr anfangen. Und ich habe in einem kürzlichen Podcast auch gesagt, also Entwicklungstrauma, das ist eigentlich, es wäre eher unnormal, es nicht zu haben. Also es geht eigentlich fast nicht sozusagen. Also du kannst, es ist auch wäre eine Perfektion. Also die Perfektion wäre es, nicht traumatisiert zu sein. Und dann müssten deine Eltern ja wirklich sich komplett mit Psychologie auskennen und wirklich darauf achten, jedes Bedürfnis von dir dauerhaft sinnvoll und gesund zu erfüllen und so, keine Ahnung, es ist so, ich würde gern, dass es so ein bisschen normaler ist, dass wenn wir Trauma sagen, dass es nicht mehr so mit sowas Schlimmem kommt irgendwie und verstehen, dass das wie so eine Art Abwehrmechanismus in unserem Gehirn ist oder in unserem Geist, das uns auch geholfen hat und vielleicht kannst du da auch jetzt nochmal reingehen, also wie macht es denn unser Geist, also vielleicht auch, was hat das Ego damit zu tun oder warum und wie macht das unser Geist, dass es uns traumatisiert, weil das machen wir letztendlich wir, es ist ja nicht unsere Eltern haben uns traumatisiert, sondern wir haben uns ja traumatisieren lassen, wir haben das ja in uns gemacht.
Bevor ich darauf eingehe, würde ich vielleicht noch kurz sagen, zwischen dem, was du gesagt hast, dass wir das mehr normalisieren oder anerkennen, dass das nichts, keine Seltenheit ist, sondern dass die meisten von uns davon betroffen sind, weil wie du selber schon gesagt hast, selbst wenn meine Eltern alle ihre Themen aufgearbeitet hätten, würden wir trotzdem noch in einer extrem unbewussten Gesellschaft aufwachsen, die mich ja auch prägt. Also ich werde ja nicht nur durch meine Eltern geprägt, sondern auch durch die gesamte Gesellschaft. Gleichzeitig haben wir auch noch durch unsere Gene, da bin ich von überzeugt, dass wir da auch für gute Indizien haben, dass wir trotzdem noch transgenerationale Themen in uns tragen, die wir einfach durch die Muttermilch sozusagen weitergegeben bekommen. Deswegen, und ich bin halt einfach kein Fan zu sagen, ja, jeder ist traumatisiert, darum geht es mir nicht, aber einfach, dass wir erkennen, dass wir da in einem großen Ding drin sind, weil wir Teil von einem großen System sind. Ja. Von dem wir einfach immer beeinflusst werden. Aber einfach, dass wir wichtig ist, dass es ein Spektrum ist. Also natürlich, jeder befindet sich woanders auf dem Spektrum und wir alle hatten unterschiedliche Umweltbedingungen. Manche wurden gut dadurch getragen. Das ist ja eigentlich auch das Ausschlaggebende, das ist nicht, dass schlimme Dinge passieren, sondern wie gut ich damit begleitet werde als Kind. Das war so als das eine. Und ja, die andere Frage, die du gesagt hast, wie macht das unser Geist? Ja, also ich würde sagen, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, das macht nicht unser Geist, sondern das macht unser Körper, würde ich in dem Fall sagen. Also natürlich, mir ist auch wichtig zu sagen, eigentlich gibt es keine wirkliche Trennung zwischen Geist und Körper, aber durch Trauma erfahren wir diese Fragmentierung, dass sich mein Körper und mein Verstand abtrennen. Das ist diese eigentliche Überlebensstrategie. Aber ja, Trauma ist was extrem Verkörpertes und das sind halt einfach diese Überlebensreaktionen, die einfach in unserem Körper über Jahrmillionen entwickelt hat, um sich zu schützen. Die greifen halt bei traumatischen Ereignissen oder bei Momenten, wo wir sehr viel Stress ausgesetzt sind, dann würden wir, wenn wir total gestresst sind, dann kommen wir in den Fight or Flight, den kennen ja die meisten.
Kannst du es trotzdem kurz erklären?
Ja, Fight or Flight ist, wenn ich mit einer Todesbedrohung konfrontiert bin, dann ist ja die logischste Konsequenz davon, wegzurennen oder dagegen anzukämpfen, um zu überleben. So ist ja eigentlich, das sieht man ja auch bei vielen Tieren, diesen ganz normalen Reaktionen. Aber bei Entwicklungstrauma stehen wir halt von diesem Dilemma, dass häufig Kinder nicht wegrennen können, weil die noch nicht laufen können. Die können auch nicht dagegen ankämpfen, weil häufig sind ja die Stressoren und die, die für mein Überleben verantwortlich sind, ist ja eine und die gleiche Person. Das sind ja häufig meine Eltern. Deswegen kann ich da auch nicht dagegen ankämpfen. Und selbst wenn ich rebelliere, geht es dann nur noch weiter nach hinten los und dann werde ich auch von meinen Eltern attackiert. Deswegen greift Fight or Flight irgendwann nicht mehr. Und dann steht halt unser Organismus, hat eigentlich nur noch die Option, eigentlich zu dissoziieren und diesen Freeze-Zustand einzugehen, wo wir von einem krassen, von einer sehr hohen Aktivierung in einen totalen Shutdown gehen. Also da wird eigentlich alle Energie, die in meinem Körper ist, dieser ganze Stress und die ganze Angst und alle Emotionen, die werden abgespalten und abgespaltet. Und dann sind wir halt in so einem Freeze, wie in so einem, in dem Taubheit oder in so einer Taubheit und und dadurch überleben wir. Aber da müssen wir uns halt vergegenwärtigen, dass sich dann dadurch wir uns sozusagen von uns selbst abspalten. Und das ist ja auch immer wieder, was Gabor Mate sagt, ist, dass die Essenz, und das ist eigentlich auch die Essenz von Trauma, ist nicht das, was mir widerfahren ist im Außen, sondern das, was in meinem Inneren passiert ist. Und letztlich die Konsequenz oder die Essenz von Trauma ist, dass ich mich von meiner authentischen, befindlichen Natur abgetrennt habe.
Mhm. Und da spielt dann Scham auch noch eine Rolle? Das hast du mir vorab ja auch nochmal klar gesagt, dass das aus deiner Sicht sehr wichtig ist und auch das Ego, also findest du die Sprache okay zu sagen, ja, das Ego hat uns dann von unserer Authentizität abgetrennt und versucht uns jetzt mit Scham oder der Angst vor Scham oder wie auch immer getrennt zu halten, würdest du das so ja, sagen?
Nee, das würde ich tatsächlich nicht so sagen und ich finde es interessant, weil ich habe mich ja auch viel, ich habe ja früher, Ego war ja eine ganz normale oder war Teil meiner Fachsprache, wie auch immer man das betiteln möchte. Und ich benutze tatsächlich in meiner Arbeit eigentlich so gut wie gar nicht mehr das Ego. Also ganz, ganz selten. Aber ich erkläre bei diesen ganzen Mechanismen eigentlich rede ich tatsächlich gar nicht mehr von Ego. Ich rede eigentlich nur von Überlebensstrategien, Konventionsstrategien, Anteile, weil es für mich ein bisschen nochmal differenzierter ist. Und das ist ja auch wichtig, dass wir verstehen, dass wir werden ja nicht mit dem Ego geboren. Also das ist zumindest meine Überzeugung, wir werden nicht mit dem Ego geboren, sondern das entsteht über die Zeit. Aber bevor wir überhaupt ein Ich-Konstrukt haben, tut ja ein Kind schon emotionale Reaktionen und körperliche Reaktionen auf Umweltbedingungen auslösen. So, da denken wir nicht drüber nach, weil häufig sagen wir, ja, deine Gedanken lösen Emotionen aus und das stimmt auch irgendwann. Aber bevor wir überhaupt zu komplexen Denken in der Lage sind, tut ja unser Körper schon reagieren auf Umweltbedingungen. Und selbst schon in der Schwangerschaft können ja Kinder schon traumatischen Stress in sich tragen. Das mal noch so als kleiner Disclaimer. Und deswegen ist für mich eigentlich das Ego, so verstehe ich eigentlich, das ist die Summe, die Akkumulation von allen Selbstbildern und Glaubenssätzen und Verhaltensstrategien und Kompensationsstrategien. Das ist sozusagen das, aber eigentlich die Konsequenz von dem Trauma. Also nicht, da passiert Trauma und dann haben wir ein negatives Ego, sondern wir sind authentisch, wir werden verletzt, wir müssen anfangen, um zu überleben. Dadurch entwickeln wir Überlebensstrategien, Verhaltensweisen, Selbstbilder. Und das ist das, was wir dann gegenwärtig als Ego bezeichnen. Und für mich ist da wirklich einfach wichtig zu verstehen, weil das ist ja dann so eine Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Und für mich ist einfach wichtig zu betonen, dass in den meisten Fällen einfach diese Verletzungen vorher stattgefunden haben, weil wir ja häufig ein sehr verletztes Ego haben. Also je nachdem, was halt wir für eine Definition von Ego haben, aber wenn wir von ja. Ego etwas Minderwertiges, etwas Schlechtes, etwas, was schlecht über sich denkt, das ist für mich einfach ein Ausdruck von einem verletzten Selbstwert. Vielleicht mache ich da Pause. Du hast jetzt noch die Frage von Scham eingebracht, da können wir auch gleich noch reingehen, aber vielleicht mache ich hier kurz Pause, damit du da was dazu sagen kannst. Oder?
Ja, ich habe mir das jetzt eben so vorgestellt, auch in meiner Sprache verwende ich es zumindest immer so, dass das Ego auch diese Wächter sind, die eben vor den Türen stehen und die eben dadurch, also das ist ja die Kompensation, anstatt dass du deine Wahrheit lebst, die ja als gefährlich angesehen wurde, hast du jetzt eben diesen Wächter, der davor steht und das ist die Kompensation, also deswegen, ich denke schon, dass wir da kann man einfach unterschiedliche Sprachen verwenden. Ich kann jetzt einfach sagen, da ist eine Bewältigungsstrategie oder da kann ich auch sagen, das ist das Ego, das die Bewältigung ist oder das die ja für die Bewältigung da ist oder so. Deswegen, ja, sehe ich, was du sagst.
Ja, ich habe einfach nur, weil ich es spannend finde, dass wir darüber sprechen, ich habe nur die Erfahrung gemacht bei vielen Menschen, die ich auch begleitet habe, wenn wir da von diesem Ego sprechen, habe ich gemerkt, dass da häufig die Beziehung dazu, zu diesem, was ich auch immer als Ego verstehe, die ist schwierig, weil Ego hat ja häufig so einen irgendwie einen negativen Beigeschmack. Ist ja, das Ego, ja, es hat uns geholfen zu überleben, aber eigentlich ist es ja schon schlecht. Eigentlich ist es ja schon etwas, was ich loswerden sollte oder irgendwie, was mir im Wege steht, um endlich zu heilen oder glücklich zu sein oder so. Das ist mir einfach aufgefallen bei vielen Menschen, dass sie dann...
Ego is the enemy, also da ist das Buch.
Genau. Stimmt, von Ryan Holiday, genau, Ego is the enemy. Dann ist mir immer wirklich wichtig, die Frage zu stellen, wie ist meine Beziehung zu, was auch immer. Und ich meine, ob wir es jetzt Ego nennen, natürlich kann ich auch sagen, wie ist meine Beziehung zu meinen verletzten Anteilen. Die Natur von diesen Themen und die Natur von Scham ist einfach so, dass wir uns selber einfach extrem selbst angreifen und abwerten und ablehnen. Das ist einfach so. Und nichtsdestotrotz bin ich darüber überzeugt, dass Sprache einfach eine große Wirkung hat, wie wir Dinge sehen. Und deswegen hat es bei mir einfach dazu geführt, dass ich eine ganz andere Sprache benutze. Und das hat zumindest bei mir zu einer wohlwollenden Haltung geführt, als wenn ich das als Ego betitelt hatte, weil da einfach zu viel Assoziation aus der Spiritualität und so einfach bei mir persönlich konnotiert waren.
Ja, schön. Was sind denn so die typischsten Gründe aus deiner Erfahrung, warum Menschen dann irgendwann aufwachen und merken, okay, ich möchte jetzt tiefer da reinschauen und vielleicht auch anerkennen, dass eigentlich die Probleme, die ich habe, irgendwie auf traumatischen Wunden basieren. Also was ist denn für viele so der Wendepunkt, jetzt nach innen zu schauen? Weil wir könnten ja sagen, wenn wir jetzt schon so Aussagen machen, wie die meisten in unserer Gesellschaft, haben schon deutlich Trauma, sage ich jetzt einfach mal. Was ist der Unterschied, was manche dann dazu bringt, tiefer reinzuschauen? Also auch vielleicht auch Leute, die zu dir kommen. Was ist es?
Das ist eine spannende Frage und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Motivationen, aber ich denke, am Ende des Tages, die Kernmotivation ist, dass wir aufhören wollen, dass wir so sehr leiden und dass der Schmerz einfach weggeht, weil es natürlich eine Intelligenz hat, von uns selbst davonzulaufen oder zu dissoziieren oder uns abzulenken, aber das macht halt den Schmerz, der in unserem Inneren ist, nicht weg und der wirkt sich auf viele Ebenen aus, auf unser Selbstwert, auf unsere Beziehungen, auf meine Selbstwirksamkeit. Und das würde ich sagen, in den meisten Fällen ist es einfach so, ja gut, mein Leben läuft halt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe da Visionen, es gibt auch Momente, wo ich voll präsent bin und mich verbunden fühle, aber das ist halt so viel. Und ich glaube halt einfach, also auf der einen Seite ist einfach der tiefe Schmerz, der in uns da ist und wir das irgendwo auf dem Schirm haben. Und vielleicht natürlich auch so eine Sehnsucht, mein Lehrer spricht immer vom Calling, also so einem Ruf der Seele, den wir auch haben. Also es ist nicht immer nur Schmerz, wir wollen weg von Schmerz, sondern irgendwas ruft uns ja auch. Und ich denke mal, dieses Rufen ist halt unsere Evolution. Das ist halt das, wohin wir uns hinentwickeln wollen. Und dann führt halt früher oder später kein Weg dran vorbei, uns auch unseren Schatten zuzuwenden, weil das häufig dann der Weg in unser Licht ist. Ja,
ja. Ja, ich frage mich das wirklich oft, auch jetzt auf Metaebene. Also ich persönlich bin Mensch, ich versuche dann immer so das gleich skaliert zu denken, also wie kriegen wir möglichst viele Menschen eigentlich dahin, das zu erkennen, und ich frage mich immer, was du auch vorhin gesagt hast, ne? Dass ein Großteil unserer Gesellschaft auch unbewusst ist, also wie könnten wir denn erstmal kollektiv ein Störungsbewusstsein entwickeln, also wie können wir Menschen diesen Perspektivwechsel geben, um zu merken, hey, ich hätte schon Bock auf ein glücklicheres Leben, so, weil ja, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht so, also ich merke, dass ich vielleicht da jetzt auch das negativ sehen will, so Leute, wacht auf, euch geht's scheiße, aber so ist es natürlich jetzt auch, so ist es natürlich auch nicht, aber irgendwie.
Ich weiß schon, die Frage, wie die gemeint ist, also ich finde es auch eine gute Frage, weil da ist ja eigentlich auch die Intention, dass es uns Menschen besser geht. Und ich meine, wenn wir uns, wie gesagt, das Weltgeschehen angucken, dann ist es einfach mehr als überfällig. Ja. Und ja, und was ist meine Antwort ist immer auf die Frage, ist auf jeden Fall, wir müssen halt bei den Kindern anfangen. Wir müssen in der Schulbildung, wir müssen bei der Erziehung anfangen, dass Eltern und Lehrer und einfach eigentlich wir alle informiert sind, dass die Realität darüber, dass wir empfindliche, Bildung, also. Verletzliche Wesen sind. Bildung zum einen. Ja, genau, um es also auf den Punkt zu bringen, Bildung, aber das ist, wie du selber schon gesagt hast, sehr kognitiv. Hm. Ich halte es aber für am wichtigsten, halte ich es, eine neue Kultur der Bezogenheit zu etablieren, dass wir wirklich einfach möglichst vielen Menschen diese Referenzerfahrung bieten, wie es ist, wirklich gesehen zu werden und ja, so gesehen zu werden, wie man wirklich ist und nicht, wie man sein sollte. Also wir alle kennen ja diese Erfahrungen. Genau, einfach eine neue Kultur der Bezogenheit zu etablieren, sodass wir Menschen wirklich diese reale, verkörperte Erfahrung machen, wie es wirklich ist, in unserer Tiefe gesehen zu werden, so wie wir sind, nicht so, wie wir sein sollten. Weil wenn wir uns mal fragen, wie oft sehen Menschen wirklich einander, wie oft hören wir uns wirklich zu, so wie, ja, auch manchmal sehr subtil, aber wenn wir mal wirklich uns mal hinsetzen und uns mal irgendwie auch unterhalten oder bei Gesprächen zuhören, wir wollen ja Menschen häufig irgendwie immer anders haben, so irgendwas, ach, denk doch mal positiv oder seh dich doch mal anders oder sei nicht traurig oder egal was ist, wenn wir über schwierige Themen sprechen, dann ist die Tendenz bei uns vielen, auch aus einer Schutzstrategie, ist, das nicht wahrhaben zu wollen. Entweder wir gehen dann in so einen Toxic Positivity oder wir verleugnen es oder wir sind halt nicht wirklich mit unseren Gefühlen in Kontakt. Aber wie sehr fühlen wir uns dann wirklich gesehen von Menschen? Und das, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir uns nicht öffnen und dass wir nicht wirklich, ja, uns wirklich öffnen und wirklich tiefer uns auf uns selbst einlassen, weil da ja kein, da ist ja kein Gefühl von, ich bin ja wirklich in Sicherheit, ich werde ja wirklich von anderen Menschen gesehen. Hm. Und das, wenn wir da aber Menschen wirklich diese neue korrigierenden Bindungserfahrungen geben von, ah, wow, ich werde wirklich von Menschen gesehen, es ist wirklich okay, traurig zu sein, es ist wirklich okay, mich verletzlich und klein zu fühlen und ich werde trotzdem akzeptiert und ich bin trotzdem noch in Beziehung, das schafft dann solche Updates, weil das ja genau eigentlich die Erfahrung war, die wir als Kinder gemacht haben. So, wir waren traurig, wir waren wütend und dafür wurden wir beschämt, wir wurden abgelehnt, wir wurden was auch immer. Und deswegen ist halt dieses Thema, ah ja, das Problem ist ja nicht, dass wir alle Themen haben. Wie gesagt, das Problem ist ja eigentlich, dass wir uns mit unseren Themen total isolieren und einsam fühlen. Und das ist dann wie so eine Teufelsschleife, weil dann habe ich jetzt diese Überlebensstrategien und dann erlauben die mich nicht, auch heute, mich jetzt dann wirklich auf Menschen einzulassen und mich verletzlich zu machen. Und wenn wir aber da wirklich dann Menschen diese Erfahrung geben und dies wirklich mal wirklich erfahren, wie heilsam das ist und wie gut uns das tut, dann glaube ich, dann wollen wir auch mehr, weil, ja, ich glaube dann einfach, weil wir merken, dass es uns gut tut, so. Mhm.
Ja, das war echt schön, wie du das gesagt hast. Ich habe auch jetzt so eine richtige Trauer in mir wahrgenommen oder auch so eine Tragik, wie du das gesagt hast, weil ich das auch sehe, dass es so total unnormal ist, dass Menschen sich wirklich gesehen fühlen. Und ich merke es auch immer bei unseren Retreats in den Niederlanden. Die Leute erfahren zum ersten Mal, natürlich durch auch die psychedelischen herabgesenkten Barrieren und auch durch uns als Facilitator, als herzoffene Menschen, zum ersten Mal, wie es ist, wirklich gesehen zu werden und ja, sich vielleicht schon seit ihrer Kindheit nicht auf diese Weise wirklich mal gesehen gefühlt haben. Und da, ja, da fehlen mir gerade auch so die Worte. Das finde ich einfach eine Tragödie, unser Spezies.
Total, das ist total traurig und vieles von dem, was wir normalisiert haben, ist eigentlich, wenn wir uns mal wirklich darauf einlassen und wirklich mal offen sind, dann ist es eigentlich unglaublich traurig, wenn wir uns mal wirklich vergegenwärtigen, was wir Menschen uns gegenseitig antun und wie viel Leid da passiert und wir das einfach als normal gesehen haben. Wenn wir dann aber wirklich mal ein bisschen weicher werden, dann merken wir, oh ja, krass, es ist wirklich traurig. Und ich glaube, dass es aber gesund ist, dass wir diese Trauer zulassen so und aber nicht mit dieser Trauer ohnmächtig werden und überfordert werden, aber dass die auch wieder in Beziehung atmen kann. Und dann haben alle Emotionen, auch Trauer und Wut, haben eine totale schöne Qualität und eine sehr lebensbejahende Qualität. Und dann merken wir, ah ja, es gibt keine schlechten Emotionen. So durch Trauma haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese Emotionen schlecht sind. Aber ich würde eigentlich sagen, die schaffen ja eigentlich auch wieder Verbundenheit. So Trauer ist ja was total, also es schafft ja total die Nähe und die Intimität. Genau, deswegen finde ich es auch schön, dass du das eingebracht hast, weil ich merke, das bringt so ein bisschen eine Weichheit auch in unser Gespräch rein. So. Mhm.
Ja, freut mich. Und dieses Thema Beziehung, das, wo du es gerade ansprichst, vielleicht wenn wir jetzt auch mal so über den Wendepunkt einschlagen jetzt, von der Trauer in die Heilung sozusagen, was du auch gesagt hast, Trauma geschieht in Beziehung, zeigt sich in Beziehung, heilt in Beziehung. Und da frage ich mich, vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen erklären, was du damit meinst, weil ich ich weiß es schon so ungefähr, aber ich würde es gerne mal wissen, wie du das siehst.
Ja, es ist jetzt immer die Frage, wie tief ich jetzt in diese Einzelnen reingehe, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon ein bisschen erläutert, dass Trauma auf jeden Fall immer in Beziehung geschieht, also weil wir Beziehungswesen sind, also Beziehung ist ja auch eine Konstante, also wir Menschen sind ja immer in Wechselwirkung und in Beziehung mit der Umwelt und vor allem in unserer Kindheit, ein Kind kann man ja nicht einfach alleine lassen, deswegen kann man wirklich einfach immer gültig so sagen, dass Trauma immer in Beziehung geschieht. Selbst wenn ein Baby nachts alleine schreien gelassen wird, dann ist es selbst eine Beziehungswunde, weil da eigentlich meine Eltern kommen sollten. Also deswegen ist es einfach so tief in uns drinnen, diese tiefe Wunde, die wir machen und wie stark sich das auf unsere Beziehungen auswirkt. Und deswegen zeigt sich das auch immer in Beziehungen. Also wir haben ja auch über diese Spiritualität gesprochen. Wir können uns ja total isolieren und uns so ein künstliches Environment schaffen, wo alles perfekt ist mit meinen Räucherstäbchen und dann gehe ich in eine Höhle und meditiere und habe keine Trigger mehr. Eigentlich habe ich mich nur von den Triggern verliert und wieder Höhle meditiert. Unter Menschen und auf einmal kommen die Trigger da alles hoch, was da noch unverarbeitet ist, weil es halt einfach mehr in Beziehung getriggert wird. Und deswegen ist auch einfach der Ort, wo Heilung geschieht, auch in Beziehung, meiner Erfahrung nach. Also nicht nur, wir können natürlich auch viel selbst machen und trotzdem gibt es einfach eine Ebene, die wir alleine niemals hinkriegen werden, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das Auge kann sich einfach selbst nicht sehen. Wir verstricken uns einfach immer in unserer Geschichte und vor allem bei so intensiven Gefühlen, die ja so überwältigend sind, ist ja total schwer, sich in seinen tiefsten Wunden selbst zu halten und selbst Mitgefühl zukommen zu lassen. Vor allem, wenn wir von toxischer Scham sprechen, weil toxische Scham geht ja mit Selbstablehnung, mit Selbstangriff einher. Und dann soll ich mich in meinen tiefsten Wunden selbst halten und selbst heilen. Ja, und die Erfahrung, die einfach viele Menschen machen, ist ja gut, das geht halt einfach nicht. Zumindest am Anfang nicht. Und deswegen brauchen wir einfach wieder ein Du, um bei uns selbst wieder anzukommen. Und wie genau, da könnt ihr das jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer entpacken, aber ja, das ist mir einfach, das ist so ein Leitsatz, der meine Arbeit fundamental informiert, dass einfach ja, Trauma in Beziehung geschieht, sich in Beziehung zeigt und dementsprechend auch in Beziehung halt, ja.
Ja, schön, das verstehe ich. Und vielleicht spielt da auch dieses Attunement, auf das du auch immer wieder pochst, mit rein. Magst du da vielleicht mal erklären, was es ist und wie man das lernen kann, was ja so wichtig ist, dieses Attunement?
Ja, ich finde die Frage ist schon auch allein spannend, wie du sagst, wie können wir das lernen, weil das eigentlich unsere Natur ist. Also Kinder sind ja von ihrer Natur her total die empfindlichen Wesen. Also wir können ja nicht anders, die Kinder saugen ja alles auf, was in ihrer Umwelt da ist. Und wenn dieser Raum aber voller Stress oder Schmerz ist, dann sind halt Kinder mit diesem Dilemma konfrontiert, dass mein Fühlen zu viel ist. Mhm. Und dann führt es halt einfach zu dieser Traumadynamik, dass wir einfach irgendwann unser Fühlen abstellen, um zu überleben. Und dann bin ich aber nicht mehr mit meiner natürlichen Befindlichkeit, mit der Fähigkeit meines Körpers, einfach Dinge zu fühlen, so nicht mehr verbunden. Und deswegen ist es häufig, also ich will das einfach so erklären, weil es nicht etwas ist, was wir neu lernen, sondern eigentlich ist es, wir müssen das verlernen, was wieder dem im Wege steht, dass wir mit unserer natürlichen Befindlichkeit in Kontakt sind. Und das sind halt einfach unsere Schutzstrategien, diese Schutzschichten und die Taubheit, um nicht mit den abgespaltenen Gefühlen in Kontakt zu kommen, mal jetzt ganz simplifiziert runtergebracht. Aber ja, Attunement, um das nochmal ein bisschen genauer zu differenzieren, Attunement ist einfach, wir können es auch sagen, das ist meine emotionale Intelligenz oder eigentlich unsere Beziehungsfähigkeit ist, dass wir Menschen, ich kann ja jetzt drüber nachdenken, wie es dir geht, Jascha, oder ich könnte ja auch einfach fühlen, wie es dir geht. So. Also wir alle haben ja schon mal diese Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn wir Menschen, wir haben ja alle eine Ausstrahlung. Wir tun ja alle Informationen, das ist so ein Grundgedanke, wir tun eigentlich alle Informationen über unser Leben jederzeit aussenden. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich glaube, wir alle haben das schon mal Erfahrung gemacht, wie wir einfach Menschen lesen können. Wir kriegen ein Gefühl davon, wie es einem Menschen geht. Vor allem, wenn wir in so einer tiefen Prozessarbeit sind, dann kann ich dich entweder fragen, wie es dir geht, oder ich kann mich so auf deine Bewegung einstimmen, dass ich das selber fühlen kann. So. Und man sagt ja häufig, wir Menschen wollen verstanden werden. Und ja, wir wollen auch verstanden werden, aber wir wollen vor allem gefühlt werden. Das ist das, was Beziehungen am Ende des Tages wirklich auch so heilsam macht, ist diese Erfahrung von, ich fühle, wie du mich fühlst. Sondern das ist diese grundlegende Bewegung von I feel you feeling me, you feel me feeling you. Und das ist dann wirklich diese gefühlte, verkörperte Erfahrung von, ah ja, wir sind wirklich in Verbundenheit. Das bilde ich mir nicht nur ein, das ist nicht nur ein abstrakter Gedanke, sondern ich kann das fühlen. Und das ist in dieser Traumaarbeit grundlegend innewohnt, weil irgendwann, wenn wir das üben, werden wir merken, ah ja, dein, dein Ping kommt hier nicht an. Also normalerweise führt ein Ping zu einem Pong, aber dadurch, dass da irgendwelche Stellen taub geschaltet sind, kann ich das nicht registrieren, weil ich überhaupt nicht in meinem Körper bin. Wie soll ich fühlen, dass du bei mir bist, wenn ich selber nicht da bin, so ein bisschen? Und das ist sozusagen das Dilemma, dass wir dann halt einfach uns von unserer fühlenden Natur abgespalten haben. Und deswegen ist auch der einzige Weg, dorthin führt hindurch sozusagen. Also wir müssen halt uns mit dem Prozess in unserem Inneren verbinden, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu fühlen. Ich glaube, jetzt drehe ich mich öfters im Kreis. Ich glaube, du kriegst, was ich meine, so ein bisschen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt auch gerade beobachtet, während du es erzählst, wie ich das eben bei mir finde. Ich merke auch, dass ich früher eben, also vor noch 10 Jahren, nicht groß attuned war auf andere und wahrscheinlich auch nicht groß attuned auf mich selbst. Und ich merke es, jetzt hat es sich total verändert, dass ich immer mehr wahrnehme, wer ist da gerade und wie fühlt sich diese Person. Und ein weiterer Impuls, der jetzt gerade hochkommt, war Menschen, die sehr gut darin sind, andere zu fühlen, aber gar nicht so gut sind, sich selbst zu fühlen. Also dass es wie so eine Art, ich nenne es mal toxisches Attunement oder sowas gibt. Kennst du das, dieses Muster? Kannst du da vielleicht nochmal kurz reinleuchten?
Auf jeden Fall ist super, dass du es einbringst. Ich kenne es auch sehr gut von mir selber. Ist einfach, ich meine, in der Psychologie nennt man das jetzt Hypervigilance. Also das sind einfach Menschen, die sehr stark im Außen sind. Also die sind super gut mitzukriegen. Ah ja, wie geht's Jascha und was braucht Jascha und alles Mögliche. Aber die sind dann gar nicht mit sich verbunden. Also das gibt schon auch diese Extreme. Also bei Trauma gibt es generell diese Extremen. Wir sind entweder total in der Scheinautonomie oder in der Verschmelzung oder wir sind total im Hyperarousal oder total in der Numbness. Und bei dieser Beziehungsfähigkeit haben wir das auch, dass wir entweder total im Außen sind oder total im Innen. Natürlich gibt es auch Mischformen, aber ja, das gibt es auch. Und ich würde mal sagen, gesunde, also wir wollen ja nicht nur mit anderen Menschen in Beziehung sein, wir wollen ja auch mit uns in Beziehung sein, mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen. Und deswegen braucht es da auch einfach ein gesundes Gleichgewicht. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Menschen, die in diesem Extrem sind, die sind sehr gut, da andere Menschen mitzukriegen. Ja. Und das geht dann halt häufig mit People-Pleaser einher oder mit einer harmoniebedürftigen Menschen. Das gibt es auf jeden Fall auch.
Ja, bei mir ist es andersrum, glaube ich, oft. Also bei mir ist es also okay. so das Extrem oder anstatt in Balance zu sein, tendiere ich manchmal eher so in die andere Richtung. Das bekomme ich auch als Feedback. Ich habe demnächst wieder Feedback bekommen, dass ich manchmal nicht so auf die Gefühle anderer achte. Und das merke ich dann auch bei mir, wenn ich mir dieses Feedback eben zu Herzen nehme und dann versuche, dann in meinem Verhalten das zu beobachten, dann merke ich einfach, wie ich immer so, ich überschreibe einfach andere. Und eben natürlich nicht, weil ich das mit Absicht mache, sondern in mir gibt es einfach einen Teil, der überschreibt einfach so irgendwie, also dass mein Inneres irgendwie anderem drüber gelegt wird. Das ist ganz, ganz schwierig, das auch zu erkennen und auch zu ändern, auch wenn ich schon viel besser geworden bin.
Mhm. Ja, schön. Und das wirst du ja auch wieder, so wie ich das, wie das bei mir ankommt, das hast du ja auch durch die Resonanz und durch die Spiegelung von deinen Mitmenschen gelernt. So von alleine hättest du das wahrscheinlich auch selber nie gecheckt, vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich halte das für so wichtig. Ich versuche auch Menschen immer wieder zu fragen. So aus dem heiteren Himmel habe ich jetzt demnächst Yannick gesagt, was denkst du, ist so mein größtes Thema gerade so? Oder was merkst du so, wo ich so ein großes, wie sagt man, nicht eine Schwäche, aber ich habe irgendwie sowas. Vielleicht? Ja, genau, doch, sowas. So, also, was sehe ich nicht an mir, was aber andere an mir vielleicht eher auf eine unangenehme Weise wahrnehmen? Das ist auch eine schwierige Frage, das zu fragen, finde ich. Und noch schwieriger, finde ich manchmal, ist es dann für die Menschen auch wahrheitsgetreu anzuworten. Wir spielen manchmal so ein Spiel, das kommt aus dem Authentic Relating, so ein bisschen, bei dem du versuchst, du fragst quasi, was denkst du, was ich über dich denke? Was denkst du, was ich denke, was du über mich denkst. So ist es nämlich.
Ah, okay, das ist ein richtig verschachtelte.
Ja, ja, also die andere Person muss dann quasi raten, was ich über sie, ich komme jetzt schon, ich komme jetzt schon so ein bisschen durcheinander. Ich will noch kurz hinzufügen. Und da merke ich immer, das eine ist zu sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Aber das andere ist erstmal wirklich, sich wirklich zu trauen, zu sagen, was man glaubt, was die andere Person glaubt, was ich über die Person glaube. Also es ist echt viel schwerer, auch manchmal die andere Sicht einzunehmen. Okay, ja. Soll ich mal
zugehen. Ja, und auch was da bei mir ankommt, ist auch das, was du gesagt hast, dann, dass die Menschen wirklich ehrlich antworten, weil damit haben wir auch große Schwierigkeiten, ist wirklich ehrlich zu sein, weil ehrlich zu sein ist ja gleichbedeutend mit authentisch zu sein und authentisch zu sein bedeutet ja mit mir in Verbindung zu sein und wenn ich da aber noch irgendwelche kindlichen Überlebensstrategien habe, dass ich unehrlich bin, weil das in meiner Vergangenheit, meiner Kindheit besser war, damit zurechtzukommen, dann ist das auch eine Dynamik, die das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger macht. So.
Ja, und dann vielleicht auch in dieser Ehrlichkeit auch wieder die authentische Lüge zu finden, weil ich glaube, so radikale Ehrlichkeit ist auch nicht authentisch, wenn man dann quasi einfach ungestüm sozusagen sagt, das fand ich jetzt nicht so gut, dass du das gemacht hast, das fand ich jetzt scheiße oder keine Ahnung. Also bei mir, einer meiner ersten Werte ist Ehrlichkeit tatsächlich. Mir ist es extrem wichtig, Ehrlichkeit. Und in letzter Zeit habe ich auch immer so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, ich habe jetzt hier ein Gefühl in Beziehung zu dieser Person und ich habe aber auch so ein Gefühl, dass es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, dieses Gefühl mitzuteilen. Vielleicht gerade nicht in dieser Lebensphase, vielleicht gerade nicht in dieser Zeit, vielleicht auch überhaupt nicht. Also könnte es nicht sogar Gefühle geben, die ich erstmal noch für mich behalten möchte. Und da dann aber zu schauen, ist das jetzt authentisch gerade oder habe ich einfach nur Angst? Also es ist schwer, das dann wirklich mit Sicherheit zu sagen, aber es geht natürlich auch nicht, das mit Sicherheit sagen zu können. Darum geht es ja eigentlich auch. Ne?
Da, genau, darum geht es eigentlich gar nicht. Und ich gehe da voll mit dir, diese einige Bewegungen von dieser Radical Honesty, was ich da so ein bisschen mitbekomme, das ist nicht das, was ich darunter verstehe, sondern die sagen wirklich einfach komplett ungefiltert ihre Meinung und teilweise auch sehr aggressiv, so wie ich das mitbekommen habe. Und das ist nicht das, was ich darunter verstehe, sondern wie du selber schon gesagt hast, ich mache einfach nur das transparent, was in mir ist. Und wir verwechseln halt häufig unsere Geschichten und unsere Interpretation mit unserer Befindlichkeit. Ich könnte ja auch transparent machen, so, boah, ich merke, ich fühle mich voll hin und her gerissen und etwas in mir ist irgendwie wütend oder etwas in mir denkt das und das. Aber dann gebe ich nicht den Gewicht, um zu sagen, oh, das war scheiße, was du gemacht hast, Jascha, sondern ich könnte ja einfach sagen, oh, ich merke, das macht mich wütend und etwas in mir fühlt sich ungerecht behandelt oder findet das nicht okay, was du gesagt hast. So. Also das ist häufig auch nicht auch nur das, was wir sagen, also das was, sondern auch wie wir das sagen. Also der Ton macht ja die Musik und die Qualität, mit der wir interagieren, die sagt ja viel, viel mehr als nur die leeren Worte, sage ich jetzt mal. Und das ist auch bei der Traumaarbeit super wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen das, was ein Mensch sagt und das, was die Energie uns wirklich vermittelt. Weil häufig sagen Menschen A, der Kopf sagt A und ihr Körper sagt etwas ganz, ganz anderes. Und das ist auch so ein Prinzip, der Körper lügt niemals. Energie lügt nicht. Ja. Energie ist Energie und verkörpert die Energie, die sie darstellt. Und eigentlich wollen wir auch eigentlich das raushören, was nicht gesagt wird. Das, was zwischen den Zeilen ist. Und der Energie folgen, dass wir wirklich an der Essenz ankommen und nicht mit irgendwelchen Geschichten verlieren. So.
Ja, ich habe das demnächst auch gemerkt. Ich habe eine Erfahrung gemacht, bei der ich immer getroffen habe. Und ich habe schon so gemerkt oder mir schon so gedacht, die Person will wahrscheinlich jetzt gerade nicht mit mir ein tieferes Gespräch führen. Und dann hat die Person mich, als sie mich gesehen hat, quasi so, habe ich so richtig gemerkt, jetzt kickt so der Spirituelle rein, so der jetzt komplett im Reinen ist und komplett reguliert ist. Und aber seine Körperhaltung war einfach so schräg. Es war einfach wirklich so, okay, ich so dein Gesicht und wie du jetzt versuchst, nenne ich in Anführungszeichen, deine Stimme wirken zu lassen, stimmt nicht mit deiner Körpersprache gerade überein. Und deswegen habe ich halt auf die Körpersprache gehört und habe dann auch Angst gehabt, jetzt ein Gespräch aufzubauen, weil ich schon eher so dachte, okay, die Person hat vielleicht gar keine Lust gerade mit mir zu sprechen. Und das spiegelt jetzt schön wieder, was du gesagt hast, dass der Körper, den konnte diese Person einfach nicht verstecken.
Total. Wir können es eigentlich nie verstecken. Also manche Menschen sind ganz gut darin, das zu vertuschen und wir Menschen sind einfach nicht achtsam und eingestimmt genug, dass wir das mitkriegen in den meisten Fällen. Aber wenn wir wirklich mal lernen, und das ist auch zum Beispiel auch eine Sache, die ich jetzt in den letzten Jahren immer besser gelernt habe und einfach viel feiner mitkriege, ist, ich bin einfach viel, viel feinfühliger geworden für diese ganzen subtilen Bewegungen, die eigentlich im Beziehungsraum die ganze Zeit stattfinden. Das ist eine Sache, die einfach damit einhergeht. Es macht aber auch nicht unbedingt Beziehungen leichter. Aber ja. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, weil es ist ja auch wieder diese Türen. Ich kriege ja dann mit, nicht nur an der Körperhaltung, sondern auch, wenn ich dann irgendwie Gefühle unterdrücke, das hat ja auch eine Wirkung. Also weißt du, was ich meine? So, das können wir alles lernen und wir haben uns ja einfach so normalisiert, dass wir Menschen einfach so aneinander vorbeireden oder dass die Energie und das, was gesagt wird, eigentlich total off sind, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es normal ist, aber eigentlich kriegen wir das mit so, würde ich sagen, in den meisten Fällen, ja. Mhm.
Ja, das ist echt was dann automatisch auch zurückkommt, glaube ich. Wenn wir mehr in uns aufdecken, dann decken wir auch mehr das Gleiche oder das Spektrum auch in anderen auf. Mhm. Und jetzt, um dann auf diesem Weg jetzt auch mal weiter der Heilung, also man kann Traumata ja heilen, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja. Und du hast mir auch noch gesagt, dass das Thema Sein und Werden wichtig ist, wichtig sein kann in diesem Tun. Und ich habe jetzt wirklich auch gerade keine Ahnung, was es ist. Deswegen, was ist Sein und Werden? Was ist der Unterschied? Warum ist es wichtig? Für was ist es wichtig? Oder spielt es da jetzt gerade überhaupt rein? Vielleicht habe ich es auch verwechselt.
Also viele sprechen ja von Sein und Werden als diese zwei grundlegenden Pole von, also einmal haben wir das Sein, das ist ja das, was wir sind, bevor wir geboren wurden und wenn wir auch gehen, das ist unveränderlich, das ist das Bewusstsein, die Präsenz, die Stille, wie auch immer wir das betiteln wollen. Und das Werden ist ja das, was wir durch die Evolution, durch unser Leben werden, unser Individuationsprozess. Mhm. So wir sind ja nicht alle gleich, wir tun uns ja auch durch unser Leben und durch unsere Erfahrung werden wir ja zu einem einzigartigen Wesen. Und das sind so diese zwei Pole, über die viele häufig sprechen und tatsächlich gibt es noch eine dritte, die eine super wichtige Rolle spielt, auch genau wegen der Traumaarbeit. Wir haben das Being, Belonging and Becoming. Auf Deutsch wäre es vielleicht das Sein, das Werden und die Zugehörigkeit, weil wir werden ja zu jemandem, aber auch wieder durch Spiegelung von anderen Menschen, durch Erfahrungen in Beziehungen werden wir auch zu jemandem. Allein in der Kindheit, ein Kind wird zu jemandem, zu einem gesunden, erwachsenen Menschen, durch gesunde Beziehungen mit den Eltern. Deswegen geht Belonging and Becoming auch wieder Hand in Hand. So, für einen gesunden Individuationsprozess brauche ich auch gesunde Beziehungen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das ist dann auch wieder das, was dann halt häufig passiert in unserer Welt, weil wir in einer Welt des Hyperindividualismus und der Scheinautonomie leben, glauben wir alles, ich kann alles aus mir selbst heraus schaffen. Ich kann mich selbst heilen und ich bin der Schöpfer meines Lebens und ich bin eins mit dem absoluten Bewusstsein und so. Und das ist aber so ich-zentriert und aber auch zu vergessen, ah ja, wir sind aber ja auch Gemeinschaft. Ich bin ja auch Teil eines größeren Wirs und ich brauche auch dieses Wir, weil ein Mensch kann ja niemals alleine überleben, so, selbst ein Erwachsener. Wir können ja niemals, also wir würden ja auch tot unglücklich werden. Und es ist einfach wichtig, vor allem, wie gesagt, bei der Traumadynamik ist, dass wir wirklich da dieses Becoming through Belonging kultivieren, weil wir dadurch dann auch viel ganzheitlicher wachsen. So, wir wollen ja auch diese Beziehungsfähigkeit, dieses Attunement, diese Beziehungsfähigkeit, die wollen wir ja auch kultivieren. Dafür brauchen wir halt Beziehungen, so, per Definition. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine ursprüngliche Frage beantwortet hat. Aber.
Doch, ich habe das jetzt verstanden. Und ich finde es auch schön, es unterstreicht nochmal, dass das alles in Beziehungen entsteht, sich zeigt und auch wieder darin heilt. Und vielleicht können wir da jetzt nochmal tiefer eintauchen oder eine Ebene tiefer gehen. Auch was heißt das jetzt überhaupt? Also wie geht das? Und da kommt bei mir eben das Thema der Emotionen erstmal auf. So, also fühlen. Es geht ja letztendlich um, wir wollen uns ja gut fühlen. Also wir fühlen uns schlecht und wollen uns gut fühlen. Das heißt, eigentlich dürfen wir uns ja auch ganz viel mit diesem Thema Fühlen beschäftigen. Und deswegen würde ich das jetzt mal so ein bisschen aufmachen und vielleicht mit einer kleinen Geschichte kurz starten. Weil ich ja auch viel gefühlt habe in den letzten Jahren durch psychedelische Reisen, hat sich das bei mir ganz viel aufgetan, das kennst du auch. So, das sind so ein bisschen so Fühlverstärker. Also gerade wenn wir generell Probleme haben im Fühlen oder vielleicht wenn wir das Falsche fühlen, sage ich mal, oder nicht das Authentische fühlen, helfen uns Psychedelika, das Wahre zu fühlen. Und so hat sich jetzt vielleicht auch generell in dieser Szene oder so und auch in meinem Leben mehr so dieses Narrativ entwickelt. Du musst einfach in alles, was kommt, reinfühlen. Und dann ist alles gut. Das heißt, so das, was du machen musst. Und ich habe dann eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht vor ein paar Monaten. Und so auf diese Ayahuasca-Zeremonie hinzu, habe ich schon gemerkt. Ich glaube, das ist gerade bei mir nicht mehr dran. Ich glaube, ich muss mal aufhören, oder nicht aufhören, sondern eher so eine Pause machen vom in alles reinfühlen, weil klar, wenn du immer wieder in dein Trauma reingehst, so, oder immer wieder in, ja, das war ja so blöd damals oder so reingehst, dann kann es halt passieren, dass du dich dann tot fühlst oder dass du dann unendlich lang diese Emotionen fühlst. Und interessanterweise habe ich dann irgendwann so gemerkt, vielleicht ist es ganz hilfreich, einfach mal zu sagen, nee, da fühle ich jetzt einfach mal nicht mehr rein. Vielleicht, genau, und deswegen würde ich dich da fragen, ist es wahrscheinlich, du kannst mir da zustimmen, dass es nicht immer gut ist, einfach alles, immer alles überall reinzufühlen, aber vielleicht auch, was können wir stattdessen machen? Also dieser Weg zur Heilung, die Relevanz vom Fühlen und vielleicht auch die Relevanz, mal nicht zu fühlen.
Ja, das ist so wichtig, das wirklich auch zu verstehen. Und ja, an sich fühlen ist wichtig und wir wollen uns mit unserer fühlenden Natur verbinden. Aber wie gesagt, gibt es auch wieder ein paar Differenzierungen, die wir da beachten sollten. Und es geht auch, wie du selber schon gesagt hast, mit dieser Szene einher, der spirituellen Szene von, ja, du musst alles durchfühlen und dann bist du geheilt und fühl doch einfach mal. Und das führt zum einen zu diesen extrem kathartischen Methoden, die sehr beliebt sind, die auch Osho sehr in den Westen gebracht hat. So ganz tief rein in die Wut und rumschreien und ausagieren, den ganzen Hass auf die Eltern. Und was wir halt herausgefunden durch die Neurobiologie ist, dass dadurch diese neuronalen Bahnen nur noch verstärkt werden, weil alles, was wir wiederholen, tut ja diese Bahnen verstärken. So, und deswegen führt es einfach in den meisten Fällen bei vielen dieser kathartischen Methoden, dass Menschen einfach nur noch viel, viel wütender werden. Ich tue sie ja immer wieder neu reinszenieren. Deswegen ist ein Grundprinzip immer, ist immer diese Wichtigkeit einer neuen Erfahrung zu machen. Also es ist wirklich wichtig, dass wenn wir uns mit diesen, mit dem Alten verbinden und mit den Gefühlen, dass wir da eine neue Referenzerfahrung ermöglichen. Und das kann auch einfach bedeuten, dass ich heute weine und mit meiner Trauer in Verbindung bin und währenddessen aber von einem anderen Menschen gehalten und gesehen werde. Weil sonst ist das, wie du selber schon sagst, sonst verliere ich mich immer wieder nur in den Loop, sondern ist es heute genauso scheiße wie damals. Also weil ich mich eigentlich die ganze Zeit nur wieder eigentlich retraumatisiere. Und das ist halt das, was passieren kann, weil wenn wir zu viel fühlen, wenn das Fühlen so intensiv ist, ja, dann entweder retraumatisieren wir oder wir dissoziieren halt. Und in der Dissoziation ist keine Heilung. Deswegen ist einfach wichtig, dass das Fühlen immer in Balance stattfinden muss. Also du kennst ja auch das Window of Tolerance. Und alles Fühlen muss prinzipiell oder sollte einfach innerhalb dieses Fensters stattfinden, weil nur da Balance und Regulation stattfindet. Dysreguliertes Fühlen führt in den meisten Fällen zu nichts. Und was auch noch das Ganze noch ein bisschen komplexer macht, ist, dass wir sogenannte primäre und sekundäre Emotionen haben. Bedeutet, dass meine sekundäre Emotion häufig ein Ausdruck von Hilflosigkeit ist, dadurch, dass wir Kinder beschämt wurden und abgelehnt wurden mit unserer verletzlichen Natur und mit dem Gefühl, das wir hatten. Dadurch wurden wir abgelehnt und das hat natürlich zu viel Ohnmacht und Hilflosigkeit geführt. Dann kann es passieren, dass wir sogenannte sekundäre Emotionen entwickeln, die aber sehr regressiv sind und die ein Ausdruck von Hilflosigkeit sind. Und die kann ich 10-mal, 100-mal, 1000-mal durchfühlen. Das wird nichts verändern, weil ich mich ja dadurch die ganze Zeit von meiner Authentizität abspalte. Weil der Ziel eigentlich ist, mich mit meiner primären, mit meiner authentischen Befindlichkeit zu verbinden und nicht mit der sekundären Emotion. Und dann gibt es Menschen, die haben 100.000-mal schon die Wut ausagiert oder die haben schon 100.000-mal geweint und es hat einfach keine Veränderung gebracht. So. Ja.
Ja. Und was kann man dann machen? Also wie kann ich dann einfach jetzt sagen, okay, ich will das jetzt nicht. Sollte ich dann einfach sagen, diese Emotion will ich jetzt nicht mehr fühlen?
Das wäre ja gewissermaßen auch wieder eine Ablehnung. Ich glaube vor allem, das Wichtige ist erstmal Containment zu schaffen. Also prinzipiell bei der Traumaarbeit ist Containment, also Selbstregulation, also eine Art von ein stabiles Gefäß zu entwickeln, wo ich lerne, das, was in mir stattfindet, zu halten und zu regulieren. Und wenn ich von Regulation spreche, dann rede ich auch von Co-Regulation, also durch Beziehungsfähigkeit, genug Sicherheit und Verbundenheit etablieren, sodass ich das, was in mir ist, als sekundäre Emotion, die vielleicht schon schnell rauskommt, die erstmal zu halten und die nicht ein- oder ausagieren. Und dann können wir uns Menschen wirklich wie so Zwiebeln vorstellen, dass wenn wir immer länger bleiben bei dem, was ist, ohne es weghaben zu wollen, ohne irgendwas zu unterdrücken oder auszuagieren, dann werden wir früher oder später mit unserer authentischen Befindlichkeit, mit unserer primären Emotion in Kontakt kommen, können diese vervollständigen und so Stück für Stück unsere Traumaschichten lösen sozusagen.
Das hört sich nicht einfach an, ne? Ist jetzt nicht so, okay, danke Georg, werde ich mal probieren.
Also, genau, ja. Es ist nicht so einfach, genau, und es ist auch nicht ein einmaliges Ding. Also viele Leute denken, oh, ich hatte jetzt einmal einen heilsamen Prozess und jetzt bin ich geheilt und so. Und Und ja, wir haben ja nicht nur ein Thema, so, das ist halt das Thema bei Entwicklungsträumen, wir haben halt zig Themen. So. Und es kann sein, dass bei dem einen Thema ist Wut meine sekundäre Emotion und Trauer die primäre, und bei dem anderen Thema sieht es schon wieder ganz anders aus. So. Das ist einfach, einfach wichtig, dass wir anerkennen, dass es einfach unglaublich komplex ist und dass es halt auch ein Prozess ist. So. Heilung ist nicht einmal ein Ayahuasca oder einmal eine Therapiesession. Ich meine, jeder, der schon einmal eine Session gemacht hat, wird gemerkt haben, ah ja, eine Session für sich allein ist nicht besonders, also natürlich können mal wirklich, wirklich sehr einschneidende Erlebnisse haben, und die können was lösen, aber eine Erfahrung allein ist halt für sich allein nicht wirklich weltverändernd. Also die kann uns öffnen, kann unseren Geist und unsere Perspektiven öffnen, aber natürlich ist es ein Prozess und es geht ja um die Verkörperung. Es geht ja nicht um die Erkenntnis, sondern es geht ja wirklich wieder um die Verkörperung, weil das ist vielleicht auch schon jetzt dadurch rübergekommen, aber wir wollen uns ja nicht im Erkennen und im Verstehen verlieren, weil wenn es um Erkenntnis ging, dann wären wir alle schon auch pretty much erleuchtet so. Es gibt ja Menschen, die haben ja alles über sich verstanden und ihre ganzen Themen, und die könnten der Doktorarbeit darüber schreiben, wie sie sind, warum sie so sind, wie sie sind, und das bringt aber auch keine Heilung. Das heißt, ja, wir wollen wirklich in die Verkörperung, wir wollen natürlich auch die Emotionen vervollständigen, die dann noch stuck sind, aber es ist halt einfach ein Prozess so, ja.
Gerade wenn du das jetzt auch nochmal ansprichst mit Kognition, also was denkst du, ist da eine gute Balance auf dem Weg zu sich selbst zwischen kognitiven Ansätzen der Persönlichkeitsentwicklung oder so oder natürlich auch kognitive Ansätze, jetzt diese ganze Theorie, diesen Podcast jetzt hier zu hören und aber auch tatsächlich Erlebnisse, kathartische Erlebnisse zu kreieren oder wirklich ins Fühlen zu kommen. Oder es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze, auch in der Therapie. Ne? Es gibt so klassische Gesprächstherapie, dann gibt es jetzt ja, ist ja neu gerade auch im Trend Emotional Release, wo das dann noch kombiniert wird mit Atemtechniken und dann da ganz spezifisch in bestimmte Dinge reingebracht wird. Also was ist aus deiner Sicht so eine gute Balance aus verschiedenen Ansätzen, kognitiv, gefühlt und so weiter, da für sich zu finden? Also wie soll ich da ansetzen?
Genau, du hast es ja selber schon gesagt, also ich glaube, da darf jeder seinen eigenen Weg finden, weil wir auch alle unterschiedlich sind. Manche Menschen sind auch einfach von ihren Intelligenzen her viel stärker kognitiv, und das ist ja super. Und wenn ich dann zum Beispiel mit einer Anteilearbeit total resoniere, dann ist es gut. Manche Leute sind sehr somatisch unterwegs und dann sind so diese Manualtherapien gut. Nichtsdestotrotz, so wie die Natur von Entwicklungstrauma ist, ist es, dass es beide Ebenen anspricht, sowohl unsere Kognition als uns, also eigentlich alle drei. Also wir haben Körper, wir haben Beziehung oder Beziehungsfähigkeit und wir haben Kognition, Identität, unser Selbstwert. Und die werden bei Entwicklungstrauma einfach alle adressiert. Deswegen brauchen wir beide. Also in der Psychologie sprechen wir von Bottom-up, also über den Körper heraus, und Top-down über den Geist heraus. Aha. Und die große Gefahr bei Top-down, also nur rein kognitiv, ist einfach, dass wir ja, wie gesagt, halsabwärts abgeschnitten sind durch die Traumatisierungen. Dann sind wir in unserem Kopf und können ganz viel, auch in der Persönlichkeit, sehen wir ganz viele schlaue Strategien und Methoden und Habit-Building und alles Mögliche haben. Und die haben natürlich, können auch einen positiven Einfluss haben, aber da mich über den Kopf, mich mit meinem Körper zu verbinden, wird ein bisschen schwierig, weil um meinen Körper zu fühlen, brauche ich meinen Körper. Und deswegen ist einfach diese Tendenz bei reinen kognitiven Methoden einfach, dass ich mich dadurch nur noch viel mehr von mir selber abschneide, weil das einfach in der Traumadynamik fundamental innewohnt ist. In den rein Bottom-up-Approaches kann es halt passieren, dass wir halt die Körperempfindungen und auch die Emotionen adressieren, aber nicht die Selbstbilder. Das ist halt der Unterschied. Zum Beispiel Somatic Experiencing ist halt größtenteils Bottom-up, und es wurde auch für Schocktrauma entwickelt, weil Schocktrauma halt wirklich größtenteils somatisch ist. Aber bei Entwicklungstrauma haben wir halt wirklich einfach diese Ebene des Selbstbildes und meine ganzen, also die ganzen Glaubenssätze und Selbstbilder, die sind ja auch kognitiv. Und deswegen macht halt dieses Bottom-up und Top-down für mich am meisten Sinn bei Entwicklungstrauma, weil wir einfach beides brauchen. Aber der Fokus sollte schon körperorientiert sein. Mhm. Deswegen spreche ich häufig von körper- und bindungsorientierter Traumatherapie. Das ist das, was für mich, für die meisten Menschen am meisten Sinn macht. Und dann benutzen wir auch Kognition, aber dann ist es nicht getrennt von meinem Körper. Also das ist ja eigentlich genau die Erkenntnis, die auch ich von meinem Lehrer sehr stark gespiegelt bekommen habe, dass eigentlich es keinen Unterschied zwischen Denken und Fühlen gibt. In einem integrierten System ist Denken und Fühlen eins. Dann denke ich mit meinem ganzen Körper und dann fühle ich, was ich eigentlich denke. Und dann ist mein Wort und das, was in mir ist, eins. Und durch Trauma passiert es ja halt, dass sich alles voneinander abtrennt, und dann sind es alles unterschiedliche Geschichten. Aber eigentlich ist es nicht so. Aber deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir wirklich da den Körper mitnehmen, weil sonst können wir uns da in Fantasyland verlieren. Genau, und deswegen spreche ich da immer ganz gerne von Körper- und bindungsorientierter Traumatherapie.
Ja, finde ich schön, das so mit diesem Bottom-up und Top-down. Und mir kam da jetzt noch das Außerkörperliche, und zwar die Spiritualität, könnte man es ja jetzt so nennen, das Transpersonale. Also was wäre aus deiner Sicht ein gesunder Weg, diese Ansichten, vielleicht aber auch das Thema Achtsamkeit und Bewusstsein und sowas damit reinzubringen, also diese Facette noch mit reinzuholen in den Heilungsweg?
Das tue ich eigentlich so auch von dem Top-Down, tue ich das dann mit reinnehmen. Also Top-Down, da haben wir dann auch ein kognitives Beobachten, eine Achtsamkeit, die ist halt am Anfang häufig einfach kognitiv. Und das ist auch einfach das Problem, die halt viele Menschen kennen, die sich dann mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigen, ist dann, die sind ja dann auch wieder nur in ihrem Kopf und dann dissoziieren sie in der Meditation und gehen raus aus sich. Und dann verwechseln wir Dissoziation mit Transzendenz. Also wenn wir uns mit transpersonalen Zuständen beschäftigt haben, also dann spricht man ja häufig in der Transzendenz in den Traditionen von ich gehe über mich hinaus und bin mit transpersonalen Zuständen verbunden, die halt einfach ja über mich hinausgehen, über mein begrenztes Ich, sondern ich bin mit Höherem verbunden. Das ist das, was man jetzt als Transzendenz bezeichnen könnte. Und diese Dissoziation, die bei Trauma greift, sieht sehr ähnlich aus wie eine Transzendenz, weil beide sind über oder sind weg vom Selbst. Bei dem einen bin ich aber von mir selbst abgespalten, bei der Transzendenz bin ich mit mir verbunden und über mich hinausgegangen. So, und deswegen ist einfach wirklich wichtig, dass für mich auch Spiritualität auch verkörpert sein muss. Sagt ja sogar Eckhart Tolle, du musst tief in den Körper hineingehen, um über ihn hinauszugehen. Und viele Leute überspringen halt den ersten Schritt, weil im Körper ganz viel Schwieriges gespeichert ist. Also gehe ich nicht in mich rein, ich gehe gleich raus. Ich dissoziiere gleich und dann passieren halt diese Gefahren, die halt mit Spiritual Bypassing entstehen, dass wir halt einfach nicht mehr ich sein wollen. Ich spalte mich von mich ab, ich möchte ein Niemand sein, ich bin der Raum, ich bin was auch immer alles. Und das, da ist ja eine Wahrheit dran, aber das ändert nichts daran, dass ich mich halt von mir selber abgespalten habe. Deswegen ist für mich auch, Spiritualität muss auch verkörpert sein, dass wir, wenn wir das auf eine gesunde Weise machen, ist, dass wir das selbst transzendieren, aber dass wir diese Transzendenz auch wieder verkörpern. Also am Ende des Tages führt kein Weg daran vorbei, immer wieder hierher zu kommen, in mir, also ins Hier und Jetzt. Und ins Hier und Jetzt kommen bedeutet in den Körper kommen. Und wenn wir das immer mehr verankern, dann ist das für mich eine gelebte Spiritualität, ja.
Und auch eine menschliche, finde ich. Weil das ist, was ich oft sehe, dass es sind fast schon zwei Seiten des Spektrums. Das eine ist Spiritualität und das andere ist Menschlichkeit. Zumindest so nehme ich das dann auch wahr. Wenn Menschen zu spirituell werden, werden sie unmenschlicher. Und wenn Menschen zu menschlich werden, also auf die basische Menschlichkeit, sage ich mal, dann vielleicht lassen sie dann ab von dem Transpersonalen. Und da eine richtige Balance zu finden, wäre wahrscheinlich auch wichtig.
Ich glaube, das ist eigentlich das ultimative Ziel, wenn man so sagen kann, ist genau das zu tun, ist wirklich auch zu erkennen, dass in meiner tiefsten Menschlichkeit mein höchstes Potenzial liegt. Und dafür muss ich aber halt, weil wir alle wollen ja aufsteigen, alle wollen ja weg ins Nirvana oder ins Nichts oder ins absolute Bewusstsein. Aber wir sind ja noch nicht mal wirklich hier angekommen. So. Durch Trauma konnten wir ja nicht wirklich inkarnieren und verkörpern und wirklich ankommen, weil es nicht sicher genug war. Und deswegen wollen alle weg. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir wirklich hier ankommen. Und wenn wir wirklich hier da sind, die Menschen, die wirklich hier sind, das merkt man denen an. Und die haben dann diese tiefe Menschlichkeit. Und die sind aber trotzdem nicht so angehaftet, sondern haben trotzdem diese höhere Perspektive, die können sie integrieren, aber die sind trotzdem geerdet, sondern die sind bodenständig und demütig und ehrfürchtig. Und ich glaube, das ist es. Also das ist für mich etwas, was mich viel mehr anzieht, persönlich, ist einfach wirklich diese tiefe Menschlichkeit zu verkörpern.
Ja, das finde ich übelst gut, dass du das so sagst. Also ich merke immer, wenn man mit dir keinen Scheiß mehr labern kann, so ein bisschen locker sein kann, dann irgendwas stimmt doch dann nicht. Wenn du so spirituell bist, dass wir jetzt nicht einfach nur so ein bisschen trottelig sein können, so ein bisschen, dann hast du, glaube ich, so irgendwas, das doch, ist das, also, da, weiß nicht, oder?
Also, voll, also definitiv, ja.
So, dass man einfach mal einen dummen Witz reißt. Okay. Oder dass man halt einfach mal, also ich merke, dass Menschen, die sich sehr da eben rein versteifen in Spiritualität, dass die Körpersprache auch sehr steif wird. Aber ich denke, da ist in mir auch so eine Hoffnung dass diese Menschen das dann auch in sich erkennen und dann wieder ein bisschen loslassen. Also ich glaube, man kann sich so ins Loslassen versteifen, dass man davon auch wieder loslassen muss, wenn man sich dann auch so rein versteift hat.
Mhm. Genau, und es ist super, dass du das einfach mit diesem Loslassen, weil ich bin auch absolut überzeugt, dass diese bewusste Praxis des Loslassens super wichtig ist. Und gleichzeitig führt es aber auch häufig bei Menschen, ist, die wollen halt nichts an sich ranlassen. Wir wollen uns nicht von uns von Dingen wirklich berühren lassen, von Schmerz, aber auch vom Leid anderer Menschen, sondern ich lasse es gleich los. Ich lasse es gar nicht an mich ran, sondern eigentlich spalte ich es streng genommen wieder von mir ab. So. Genau, schon alles losgelassen. Und ja, aber dann ist die Frage, wie sehr lasse ich mich wirklich von anderen Dingen berühren so. Und ja, natürlich, es sind nicht nur schöne Dinge, von denen wir uns berühren lassen, aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, uns auch von den schmerzhaften Dingen berühren zu lassen, weil uns das ja wieder mit unserem Herzen verbindet, mit anderen Menschen und mit unserer Menschlichkeit so. Ja.
Da würde mich mal in deine Meinung interessieren, wie du das siehst mit so kollektivem Schmerz oder auch das Schlechte, das Übel, was in der Welt da draußen so passiert, weil wir können ja eigentlich uns immer schlecht fühlen lassen, vor allem wenn wir die normalisierten Werkzeuge unserer Gesellschaft verwenden, Nachrichten schauen, keine Ahnung. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was genau da meine Frage war, aber doch, meine Frage ist so, wie gehst du damit um oder wie sollten wir Menschen damit umgehen, dass es auch wirklich so viel Schlechtes gibt da draußen, also wir es zumindest so interpretieren können?
Hm. Ja, das ist eine große Frage und also die eine Frage ist immer, wie möchte ich, also ist die Frage, ist das den Schmerz, den ich fühle, ist das wirklich der Schmerz der Welt oder ist es mein eigener Schmerz? Weil viele Menschen sagen ja auch immer, ich fühle den ganzen Schmerz der Welt und ich fühle so viel, was da draußen passiert, und in den meisten Fällen sollten wir uns einfach vergegenwärtigen, dass das auf meinen eigenen Schmerz trifft, so, weil bevor wir wirklich an den tieferen Ahnen und an den kollektiven Themen rankommen, kommen wir halt immer erst mit unseren eigenen Themen in Kontakt, ist halt wie so ein Radius of Intimacy, nennt man das auch so, ist einfach, ja, wir fangen halt klein an und dann gehen wir weiter hinaus und dann können wir auch immer mehr Dinge fühlen, die außerhalb unseres eigenen Radius finden, dann können wir das auch in uns beheimaten lernen, aber wenn Menschen sagen, oh, ich fühle so viel Schmerz der Welt, dass wir einfach mal kurz in den meisten Fällen anerkennen, dass das mein eigener Schmerz ist. Und dann ist die Frage, ja, wie möchte ich mit meinem eigenen Schmerz umgehen? Das wäre vielleicht die erste Frage und die haben wir jetzt vielleicht schon am Anfang dieses Podcasts erörtert. Und wenn ich schon auch anfange, so langsam ein bisschen besser Dinge in mir zu integrieren und zu halten, dann ändert sich meiner Meinung nach auch vor allem die Beziehung auch wieder. Also wie ist meine Haltung zu diesen Themen? Und vor allem bei diesen großen Themen ist es, glaube ich, super wichtig, da eine bewusste, lebensbejahende Haltung einzunehmen, dass wir aber auch nicht Dinge schönreden von, ja gut, das, also dann, wir können ja dann wieder in Kompensation gehen von entweder, ja gut, wenn die Welt untergeht, dann geht halt die Welt unter, oder ja, nee, das sollte alles passieren, das hat ja einen tieferen Sinn und so, dann sehen wir dann wieder irgendwelchen kognitiven Überzeugungen oder Strategien, aber dass wir wirklich offen sind und lernen, Dinge in uns wirklich halten zu können, uns davon berühren zu lassen, solange es uns halt nicht überwältigt. Weil wenn ich angenommen, ich bin einfach noch nicht stabil genug und verkörpert genug, um das in mir zu halten, dann wäre das ja keine gute Idee, weil dann, also das hat ja keinen positiven Einfluss auf mich. Deswegen muss jeder gucken, wo ist da meine Balance und wie viel kann ich gerade wirklich in mir halten. Und natürlich betrifft es wahrscheinlich auch unterschiedliche Themen. Wenn ich jüdischer Herkunft bin, dann wird wahrscheinlich die Krise, die gerade stattfindet, die wird mich wahrscheinlich sehr stark betreffen, so, weil da natürlich auch mein eigener Schmerz mitschwingt. Und deswegen muss da jeder gucken, so, was ist meine Balance? Und ich meine, natürlich mit Nachrichten, das ist halt einfach, also Nachrichten sind halt sowieso nochmal ein Thema für sich, aber wirklich sich nicht zu isolieren und gleichzeitig offen zu sein, aber zu gucken, dass es mir gut tut, ist so ein Balancegrad, den jeder für sich selber herausfinden darf. So, ja.
Mhm. Ich habe das jetzt auch gerade reflektiert, als du das gesagt hast, und kann das voll bestätigen aus meinem Lebenswandel, dass ich früher, jetzt gerade vielleicht das Thema Mitgefühl, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ich früher mit nichts eigentlich so richtig Mitgefühl hatte, zumindest nicht auf sehr gefühlter Ebene. Dann fing das an, dass ich eben bei meinen psychedelischen Reisen Mitgefühl mit dem kleinen Jungen in mir hatte. Dann mehr Mitgefühl auch für zum Beispiel meine Familie. Das war so irgendwie dann der nächste Schritt. Und jetzt kürzlich hatte ich so ein Erlebnis auch, dass ich so ganz starkes Mitgefühl für Menschen, die ich gerade erst kennengelernt habe, entwickelt habe. Und vorhin, als wir dann zum Beispiel das Thema hatten, dieser Tragik, da habe ich dann auch gespürt, okay, ich habe jetzt auch Mitgefühl für größere Gruppierungen. Und da sehe ich so eine Art Streppe. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du quasi ein toxisches Verhältnis zu einem Mitgefühl, zu einer größeren Gruppierung, oder streich das toxisch, wenn du Mitgefühl hast für eine größere Gruppierung an Menschen oder andere Menschen, fremde Menschen, und das dich immer wieder heimsucht und du da gefangen bist, dass es dann sein kann, dass das Mitgefühl für dich selbst, das vielleicht tiefer in dieser Treppe irgendwo liegt, dass du das noch nicht integriert hast. Und weil für mich fühlt sich das zumindest integriert an, dass ich Mitgefühl haben kann für das, was da draußen passiert, aber ich werde davon null weggeschwemmt. So. Das spukt dann nicht in meinem Geist irgendwie rum, das löst dann nicht etwas Tieferes aus. Und ja, habe ich gerade so für mich erkannt.
Mhm. Voll schön. Und ich finde, da triffst du es ganz gut auf den Punkt, dass das wieder nicht damit zu tun hat, was ich fühle, sondern wie fühle ich mich dabei. So, also wie ist da wieder die Qualität? Kann das durch mich fließen lassen? Und dann ist es vielleicht auch mal nicht unbedingt angenehm, aber es bleibt nicht stecken. Trauma definiert sich ja durch ein Stecken geblieben sein, durch ganz viel Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das ist eigentlich die Zustände, die wirklich das Ganze so ein bisschen überfordern machen, ist, dass wir halt darin stecken bleiben. So, und dann gucke ich mir die Nachrichten an und dann bin ich den restlichen Tag oder möglicherweise die ganze Woche total instabil und ich kann das nicht mehr wieder, mein System ist nicht in der Lage, das zu verdauen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich kann es ihm schwer oder tief berühren lassen, fließt es durch und dann normal mein Leben weiterleben. Ich glaube, das ist ein guter, erfolgreichen Integration.
Ja. Dann würde ich nämlich jetzt gerne langsam mal in Richtung noch mehr Zukunft überswitchen. Und zwar generell dieses Thema, was wir jetzt alles besprochen haben, Traumaheilung, innere Kindarbeit und so weiter, ist ja schon trendy und ist auch schön, ist ein guter Trend. Finde ich auch einfach interessant, dass die Psychologie, die gibt es ja schon lange, und trotzdem tut sich jetzt noch wie so eine Art Paradigmenwechsel auf. Also wirklich so was ganz Neues, was Einzug in die in unser Verständnis der menschlichen Psyche gerade bekommt. Und auf was müssen wir jetzt damit achten aus deiner Sicht, wenn wir diese Trauma-Awareness mehr und mehr reinbringen wollen in unsere Gesellschaft?
Mhm. Boah, das ist eine krasse Frage. Worauf dürfen wir achten? Ich glaube, wir dürfen darauf achten, Menschen nicht zu übergehen, Menschen nicht zu hetzen, dass wir jetzt irgendwie schneller irgendwas aufarbeiten sollten, als wo wir gerade sind. Also im Prinzip diese Tendenz, woanders sein zu wollen, entweder ich oder mein Gegenüber oder wir als Kollektiv. Gleichzeitig als Menschen, die Menschen begleiten, ist es super wichtig, dass wir wirklich auch unsere eigenen Hausaufgaben machen, weil sonst führt es zu diesen Gegenübertragungen. Das bedeutet, dass meine Themen in der Begleitung ausgelöst werden und ich die auf dich projiziere. Und dann führt es dann, und das sabotiert dann vielleicht die Heilungsarbeit. Das würde ich auf der individuellen Ebene ansehen. Und und trotzdem, dass wir auch anerkennen, jetzt zum Beispiel bei diesem Nahostkonflikt, der da gerade passiert, gibt es ja auch Initiativen, die an kollektiven Traumata arbeiten und die da versuchen, auch beide Seiten mit reinzubringen und da irgendwie für einen gesunden Austausch und Kommunikation zu sorgen und auch für Heilung zu sorgen und auch anzuerkennen, dass manche Themen einfach noch gerade zu groß sind, um die wirklich mal, um die Pandoras Box zu öffnen, ja. Ist auch einfach wirklich, dass wir wirklich verstehen, dass manche Themen sind einfach so unglaublich groß und dass diese Dissoziation oder dieses Nicht-Fühlen, dass das kein Fehler ist, sondern dass es wirklich intelligent ist und dass es nicht in unserer Hand liegt, wann sich das öffnet oder ob sich das öffnet, sondern dass wir einfach dranbleiben, unsere Arbeit machen und dafür sorgen, dass wir genug Sicherheit und Verbundenheit etablieren und wann sich dann was löst und zeigt, dass das liegt dann nicht in unserer Hand. Ich glaube, das ist dann wirklich wichtig, da demütig zu sein und das abzugeben und zu schauen, was da der natürliche Prozess ist, den das Universum mit uns vorhat. Aber dass wir da wirklich einfach achtsam und feinfühlig aufeinander sind und achten. So. Das kommt also ein bisschen in mir auf.
Ja. Und das lässt in mir auch gerade dieses Thema Healing from Healing aufkommen. Kennst du diesen Instagram-Kanal?
Mhm.
Den musst du dir unbedingt mal anschauen. kann ich wirklich jedem und jeder empfehlen. Healing from Healing. Da geht es eben ganz stark darum, dass dieser extreme Fokus auf Healing, dieser extreme Fokus darauf, dass wir uns ja noch heilen müssen, dass wir fühlen müssen, dass wir alles Mögliche machen, dass das uns auch wieder ist auch wieder ein Coping oder kreiert auch neue Coping-Mechanismen. Und dann müssen wir davon erstmal heilen. Also wir müssen davon heilen, dass wir so viel heilen wollten. Und ich glaube, das sehe ich so als große Gefahr. Wobei ich schon sagen würde, es ist besser, wenn Leute healen vom Healen müssen, als wenn, also es ist besser quasi, dass dieses Extrem auch existiert, als dass wir das überhaupt nicht machen würden. Also ich denke, es ist so ein Nebeneffekt, der halt auch passieren kann.
Mhm. Auf jeden Fall. Also absolut, ist gut, dass du es gerade einsprichst. Es passiert sehr schnell, dass wir uns in dem Labyrinth und in der Komplexität und in der Vielschichtigkeit all unserer Themen total verlieren. Und dann sind wir nur noch da und es existieren nur noch unsere Wunden und unsere Themen und unsere Unvollkommenheiten. Das kann sehr schnell passieren. Und ich glaube, das geht auch wieder auf diese Balance. Also am Ende des Tages geht es alles auf Balance zurück, sondern dass wir wirklich uns unseren Themen zuwenden und gleichzeitig aber auch eine Praxis kultivieren. Da kommt ja dann die Bewusstseinsarbeit, dass wir uns über diese Dinge erheben und Heilung und Erwachen auch wieder in Balance bringen. So, weil wir brauchen beides und beides bedingt sich einander. Und trotzdem ist es ja hierarchisch dargestellt. Also für mich ist Traumaarbeit steht entwicklungspsychologisch oder steht in der Hierarchie weiter unten als Spiritualität. Aber indem wir uns unseren tieferen Wunden widmen, in den meisten Fällen, öffnet sich ja dadurch was extrem in uns. Also unser tiefster Schmerz ist dann auch der Katalysator für unser größtes Potenzial und unser größtes Licht. Und dass wir da einfach eine Balance, ich glaube, die Balance zu kultivieren ist einfach super, super wichtig. Und das ist natürlich auch die größte Herausforderung, wie wahrscheinlich jeder schon festgestellt haben wird, dass das Balance nicht so einfach ist, wie es klingt. Ja.
Und was du gerade gesagt hast, ne, wenn wir unsere traumatischen Wunden anschauen, dann öffnen wir uns automatisch. Und ich finde, das zeigt auch gut, warum Alkohol die Volksdroge ist. Also die Korrelation, dass wir irgendwie generell in unserer Gesellschaft nicht so offen sind oder so eine gewisse, wie sagt man da,
Tradition.
Affinität? Nee, wenn man sehr traditionell ist oder wenn alle konservativ. Also ich glaube, die Korrelation zwischen konservativ sein und sich nicht seine Wunden anschauen und Alkohol trinken. Ich glaube, die ist einfach, es ist kein Wunder, dass in konservativen Kreisen Alkohol irgendwie wichtig ist. Es passt einfach gut dazu. Und vielleicht deswegen jetzt auch mal die Frage an dich, wie siehst du das mit Psychedelika? Du hast es ja auch schon angesprochen, dass du auch schon Erfahrung gemacht hast. Also wie können uns diese Substanzen womöglich in dieser ganzen Bewegung, in diesem ganzen neuen Ansätzen unterstützen? Oder vielleicht auch, wie haben sie dich unterstützt? Vielleicht kannst du da auch erzählen.
Die haben mich geöffnet. Also ich war auch schon vorher offen für Spiritualität, aber trotzdem ist es nochmal was anderes auf diesen Substanzen. Ich bin aktuell nicht mehr so damit beschäftigt. Ich finde es trotzdem ein spannendes Thema, aber es ist der Fokus liegt gerade woanders. Und ich nehme auch aktuell gerade, und du wirst wahrscheinlich davon sehr viel mitkriegen, ich nehme da auch gerade viele Schattenbewegungen wahr in der ganzen Psychedelic Medicine Journey, wo halt Leute ein Wochenend-Retreat, ein Wochenend-Seminar in Schamanismus machen und jetzt Leute durch Ayahuasca-Zeremonien führen und so. Und da passiert halt auch ganz viel Fragwürdiges. Nichtsdestotrotz sehe ich ein großes Potenzial in diesen Substanzen, wenn man das auf eine gute, professionelle, nachhaltige Art und Weise macht. Aber auch nicht wieder als die Lösung schlecht pur. So, ne? Also ich mache jetzt ein paar Zeremonien und dann bin ich geheilt oder dann bin ich erlöst oder dann bin ich erleuchtet. Das ist ja dann auch wieder der Psychedelic Bypass, wenn man so sagen will. Aber natürlich, alles hat seine Gefahr und alles hat aber natürlich sein Potenzial. Und ich sehe bei Psychedelika persönlich sehe ich tatsächlich das größte Potenzial in Türöffner. Also ich glaube auch, manchmal ist die Schale so zu und so hart bei uns Menschen, dass ich glaube, diese Öffnung, da sehe ich sehr viel Potenzial drin, weil dadurch können wir viel schneller das skalieren, dass Menschen offener werden für diese Themen, wenn sie es halt einfach an der eigenen Haut erfahren. Und dann aber trotzdem merken, ah ja, okay, und für die langfristige Integration braucht es auch noch mehr, logischerweise. Dafür sehe ich einen großen Potenzial drin. Und Öffnung, ein Paradigmenwechsel, und natürlich haben die wahrscheinlich noch mehr drauf, wenn man da wirklich gezielt monatelang gewisse Diätas macht oder so, und kann man bestimmt auch einige Themen damit wirklich heilen. Aber so erstmal eine gute Öffnung und dann kann man weiter gucken.
Ich glaube, das muss immer als erstes da sein, eine Öffnung. Und ich denke auch, dass du da mit deiner Arbeit viel dazu beitragen wirst und auch möchtest. Kannst du vielleicht darüber noch so ein bisschen sprechen, was du mit dem, was du tust, vielleicht kannst du auch erwähnen, was du genau tust, was du dir wünschst oder erhoffst, was dadurch mehr in die Welt kommt? Was möchtest du mit deiner Arbeit vermehren?
Ja, es sind mehrere Sachen. Also natürlich auf der einen Seite ist es wirklich eine Education, eine Bildung und eine Aufklärung und über Education und Podcasts und was man noch so macht, Leute einfach informieren über diese Realität, über die wir uns unterhalten haben. Und gleichzeitig sehe ich auch immer mehr, seitdem ich jetzt auch selber Podcasts mache und so und wir alle so viel verstanden haben, wir alle wissen so viel und wir alle haben schon alles irgendwo gehört und ja, kenne ich schon, habe ich schon gehört und so. Und das kenne ich ja bei mir selber auch, ist dann diese Tendenz, ah ja, okay, mit Wissen allein werden wir es halt wieder auch nicht machen. So, ne? Und wie gesagt, ist es nicht unwichtig und vor allem diese komplexe Traumadynamik ist wichtig zu verstehen. Und trotzdem geht es aber wirklich dann auch wieder um die Erfahrung und um die Verkörperung. Und deswegen ist auch am Ende des Tages alles, was ich tue, ist eigentlich, wenn ich das mal aus der Brille sehe, auch irgendwo auch schon diese tiefere Arbeit mit Menschen zu machen. Oder dass sie es mit jemand anderem machen, aber dass wir uns wirklich auf diese tiefere Arbeit einlassen, weil da geschieht die Veränderung, die Transformation, nicht in der Information, sondern wirklich sich wirklich mit sich selbst beschäftigen oder sich auf sich selbst einlassen. Das ist dann schon eigentlich so mein Hauptanliegen, ist dann wirklich Menschen zu begleiten und sie da zu unterstützen bei diesen Themen oder jetzt in dem Fall bei dem Entwicklungstrauma-Thema und der emotionalen Heilung. Ja, das würde ich sagen, das ist so mein Hauptanliegen, ja.
Ja, schön. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die mir jetzt noch gekommen ist. Wenn du jetzt eine Person haben würdest, die so an der Schwelle steht, wirklich tief in sich reinzuschauen, die jetzt sagt so, ja, ich würde das schon gern machen, aber ja, jetzt vielleicht gerade noch nicht oder so und so einfach an der Schwelle steht. Also was würdest du dieser Person sagen, um sie davon zu überzeugen oder wie würdest du die Person dazu bringen, tiefer in sich reinzuschauen? Wie würdest du das verkaufen, tiefer in sich reinzuschauen?
Das verkaufen, ja. Da würde ich mehrere Fragen, ich würde fragen, so, wonach sehnst du dich überhaupt und hast du das gerade in deinem Leben? Einfach so, okay, wo bin ich gerade, was ist mein Ist, was ist mein Soll, ist das Soll attraktiv genug, wo ich hin möchte? Und also jetzt, wo du gesagt hast, so, aber jetzt gerade noch nicht. So diese Aussage, die kennen wir ja für Menschen so, ja, aber. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal herausfinden, was ist dein Aber? Also was hindert dich daran, diese Entscheidung zu treffen? Weil viele Menschen auch, das erlebe ich immer wieder mit Menschen, die ich begegne, wir denken alle, uns fehlt es an Klarheit. Oh, ich habe keine Klarheit über diese Entscheidung, über XY und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es häufig nicht wirklich an der Klarheit fehlt, sondern irgendwo in unserem Inneren ist die Entscheidung schon getroffen, ist da irgendwo eine Klarheit darüber. Aber natürlich haben wir Angst, die Konsequenzen folgen zu lassen und uns zu entscheiden. Deswegen geht es ja am Ende des Tages um eine Angst in den meisten Fällen. Und es ist ja auch okay, dass eine Angst da ist. Und dann würde ich halt fragen, was brauchst du, um mit dieser Angst besser da zu sein? Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist halt, wir brauchen ein gutes Umfeld. Wir brauchen das Gefühl, ich bin sicher und ich werde gesehen von anderen Menschen. Und deswegen würde ich einfach vor allem, und das würde ich eigentlich immer empfehlen, ist, dass wir Menschen einfach ein gesundes Beziehungsbiotop haben. Und dann, wenn man merkt, ah ja, und dann bin ich jetzt mit Gleichgesinnten, die haben das alle schon gemacht und das hat sie nicht umgebracht, bist du dann halb so wild. Das ist halt nur eine Angst. Die Angst und das, was die Angst uns verkauft, die Geschichte, die sind halt nicht das Gleiche. Und wir glauben halt häufig auch die Geschichte, die uns die Angst vermittelt, aber das ist halt auf jeden Fall so. Wenn wir mit der Angst bleiben, dann können wir anerkennen, ah ja, da ist Angst, ist auch okay, die muss jetzt auch nicht weg. Aber ich muss nicht automatisch glauben, was die Angst mir vermittelt. So. Ja.
Ja, ja. Also zusammengefasst, schau rein, was der wahre Grund ist, warum du gerade, oder was die wahre Emotion ist, die dich gerade noch zurückhält. Und dann lass uns diese Emotion anschauen. Und danach wird dir die Klarheit, die eigentlich schon da ist, auch bewusst. Und dann wirst du es auch machen. So.
Kann man auf jeden Fall so ganz gut zusammenfassen, ja, ja, ja.
Ja.
Und das Problem ist, das will ich noch ganz kurz hinzufügen, viele Menschen haben halt dann diese Schwierigkeit, dass sie halt einfach keine Menschen kennen, die halt wirklich in der Lage sind, sich halt mal wirklich mit den Menschen so einzulassen und das gemeinsam zu reflektieren. Und deswegen ist halt einfach dieses professionelle Kontext meiner Meinung nach einfach das mächtigste, die mächtigste Form von Umfeld, um das halt in sein Leben zu bringen. Weil ich kann hoffen, dass meine Freunde sich jetzt auch weiterbilden oder meine Eltern und die dann in der Lage sind, das mit mir zu machen. Aber ja, viele haben das halt leider nicht. Deswegen.
Ja.
Ja.
Ich merke das auch mal so, wie gut das tut, mit Leuten über meine Themen zu sprechen, die sich einfach gut auskennen. Ich glaube, weil wir in einem Umfeld aufwachsen, in dem eigentlich keiner wirklich eine Bedienungsanleitung für den Menschen hat oder vor allem nicht für sich selbst, denken wir, dass es das auch nicht gibt. so richtig. Das glauben wir nicht. Aber dann merken wir, es gibt Leute, die haben sich selbst schon ziemlich gut verstanden und die können mir wirklich dabei helfen, mich selbst auch besser zu verstehen. Für mich war das auch dann so, das hat mich dann auch so rausgebracht aus diesem, was du am Anfang gesagt hast. So, ich muss alles alleine schaffen und so. Weil, wie du sagst, das, du musst es nicht nur nicht alleine schaffen, sondern du sollst es gar nicht alleine schaffen. Das ist gar nicht, was erwartet wird von deiner Natur, von deiner DNA. Ne?
Total. Es macht halt auch einfach nicht mehr Spaß. Es ist halt einfach, wie du selber schon gesagt hast, macht einfach nicht mehr Spaß. Und in den meisten Fällen ist es einfach nur eine weitere Überlebensstruktur, die wir dadurch verstärken. So.
Schön. Ich glaube, damit können wir mal so einen Punkt jetzt ransetzen. Ich glaube, wir sind sehr gut durchgerattert. Und ich habe jetzt gemerkt, so ein paar Themen, da würde ich, glaube fast schon einen eigenen Podcast, zum Beispiel das Thema Angst oder so. Da kann man einfach ewig drüber reden, nur über so ein Thema. Aber ich fand es cool, jetzt in unserem ersten Gespräch mal so einen guten allgemeinen Überblick zu haben. Und ich finde es auch echt cool, was du da machst. Diese ganze Arbeit ist ja, beschäftigt mich ja auch schon so seit Jahren. Und ich merke einfach, dass so auch so Influences wie so ein Gabor Maté und so, auch dabei helfen, dass immer mehr Menschen, wie du jetzt zum Beispiel, das wirklich auf den Punkt bringen können. Und deswegen, ja, ich finde es super und freue mich, mehr von dir zu sehen. Danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. So.
Gerne. Und da sind wir wieder zurück. Das war doch ein traumatisches Erlebnis jetzt gerade, dieser Podcast. Und damit wir immer weniger Traumata haben, ist es natürlich wichtig, informiert zu bleiben über uns selbst, über unsere Psyche, aber vielleicht auch über Mittel wie Psychedelika, um daran noch ein bisschen rumzudoktern. Und dazu bitte gerne unseren Newsletter abonnieren. Link hast du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung. Ich danke dir vielmals fürs diesmalige wieder mal Zuhören. Bis zum Schluss, das machen nämlich nicht viele. Ich glaube nur 20% bis ganz zum Ende. Und wir sehen uns wieder. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Dein Jascha von Set und Setting. Ciao.